Ja, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen. Schon das vorletzte Mal jetzt, so wie es der derzeitige Plan ist. Und eigentlich auch die letzte Vorlesung, in der jetzt, sagen wir, inhaltlich ein bisschen technischere und schwierigere Sachen drin sind. Heute tatsächlich mal wieder was, das eben ja doch ziemlich technisch ausgerichtet ist. Vielleicht aber aus einem anderen Bereich kommt als die Sachen, die wir die meiste Zeit hatten. Es geht um netzwerkorientierte Dinge, um Signalisierungsprotokolle. Da wäre für mich vielleicht auch nochmal interessant zu verstehen aus den anderen Vorlesungen, manche von Ihnen sind ja bei den Rechnernetzen oder irgendwo in Spezialvorlesungen dort, inwieweit dieses SIP-Protokoll Ihnen bekannt ist. Wer kennt das SIP? Also jetzt aus einer Vorlesung? Offensichtlich niemand. Und XMPP, sagt das jemand was? Auch nicht. Okay. Also ist das zumindest ein Teil, der auf jeden Fall als Ergänzung auch für die Rechnernetze sinnvoll ist. Das kommt ein bisschen mehr so aus dem klassischen Telefoniebereich, werde ich gleich so ein bisschen erklären. Auch ein schönes Buch, in dem man da einiges drüber lesen kann. Dickes Buch allerdings. Und hier nochmal der sozusagen der Überblick, der Zusammenhang. Wir sind also jetzt wirklich am Ende dieses Bereichs über Conversational Multimedia Services, quasi die technische Grundlage für diese Dinge, die wir bei Multimedia-Konferenzen uns angeschaut haben. Und da habe ich ja ein paar Standards zitiert, habe auch H323 zum Beispiel schon erwähnt. Aber das SIP zum Beispiel kam nur am Rande vor. Das heißt, das SIP wird bei uns jetzt das Kernstück sein und anschließend noch ein Kapitelchen, nicht groß, aber ein kleines bisschen über Instant Messaging, was da die technische Grundlage ist, weil das auch eine Technik ist, die, denke ich, für Medien im Internet ganz bedeutend ist. Ja gut, Kommunikationsnetze ganz allgemein kann man unterscheiden in zwei Klassen. Das wissen diejenigen, die in Rechnernetzen waren, ganz bestimmt. Nämlich in leitungsvermittelte Netze und paketvermittelte Netze. Und wir haben es meistens, wenn wir uns mit Internet und allem, was darauf aufbaut, befassen, natürlich mit Paketvermittlung zu tun. Das ist nicht das einzige paketvermittelte Netz. Es gibt auch andere, das X25-Standard zum Beispiel ist auch ein paketvermitteltes Netz. Dort wird die Information in kleinen Häppchen, in ein Kuvert gesteckt, mit einer Empfängeradresse und in so einen Verteiler gesteckt und kommt dann hoffentlich irgendwann beim Empfänger an. Man weiß aber auch nicht wirklich, ob es beim Empfänger ankommt. Es ist keine Garantie dafür da. Das Gegenstück sind leitungsvermittelte Netze und davon ist das klassische Beispiel wirklich das Telefonnetz. Und wenn Sie an die alte Telefontechnologie denken, wo man mit letztlich Drehschaltern die Leitungen durchgeschaltet hat, dann ist es ja wirklich so, dass sozusagen eine galvanische Verbindung vom einen Gerät zum anderen, von einem Telefongerät zum anderen hergestellt wurde, dass wirklich über Umschalter tatsächlich eben eine durchgehende Leitung gelegt wird. Das ist heutzutage nicht mehr so, das geht auch alles digital, obwohl es mit Sicherheit in Teilen der Welt auch noch die analogen Drehwähler gibt. Also bei uns stehen die mehr bloß noch im Museum. Aber auf jeden Fall ist es dort so, dass wir eine Verbindung etablieren und dann im Netz wirklich durch klassischerweise eben diese Schalter, aber jetzt durch digitale Schaltvorgänge, eine Verbindung bereitgestellt wird, die, von der wir wissen, ist sie zustande gekommen und wenn sie zustande gekommen ist, dann ist die auch zuverlässig da. Und ich habe eine genaue Vorstellung davon, welche Bandbreite die hat, was ich damit machen kann. Da gibt es auch modernere Netze, die das Gleiche tun wie das traditionelle Telefonnetz. Insbesondere ATM ist wohl der Stand der Kunst diesbezüglich, indem wir die Möglichkeit haben, Verbindungen zu schalten mit ganz verschiedenen Charakteristika. Da können wir sagen, wir brauchen eine Verbindung mit hoher Bandbreite, mit kleiner Bandbreite, mit einem bestimmten Verhalten, dass es zum Beispiel eine konstante Bitrate hat, dass es eine variable Bitrate mit der und der Streuung hat und Ähnliches. Sowas kann ich in ATM-Netzen durchschalten. Allerdings haben die ATM-Netze nicht wirklich die Massenverbreitung gefunden. Und bei ATM-Netzen gibt es wirklich das Konzept eben auch einer physischen bzw. virtuellen dann Verbindung zwischen zwei Endgeräten, die damit auf verschiedene Arten aufgebaut werden kann. Also durch ein Administrator-Interface, was der Standard eigentlich fast immer noch ist oder in der Praxis fast immer noch das verbreitetste, oder auch eben eine Wählverbindung. Ja, das ist nochmal die Idee, hier sozusagen ein leitungsorientiertes System und hier ein paketorientiertes System, wo das Netz quasi nichts davon weiß, dass diese beiden Geräte miteinander reden wollen. Das kann man jetzt noch weiter auseinandernehmen und jetzt, wie gesagt, ich orientiere mich mehr auf die leitungsvermittelten Systeme. Die Begriffe kommen vor allem in dem Bereich vor. Das ist die Control Plane und die Data Plane, also Steuerebene und Datenebene. Die Steuerebene, sind alle die Mechanismen, die man braucht, um Verbindungen überhaupt mal aufzubauen oder auch wieder wegzunehmen oder vielleicht auch Charakteristika zu verändern, was zum Beispiel bei ATM einen Sinn macht, wenn man sagt, ich brauche jetzt mehr Bitrate. Und die Datenebene, das sind die Mechanismen, bei denen wirklich die Daten durchgepumpt werden. Das sind zwei komplett getrennte Dinge. Man könnte die miteinander integrieren, aber es ist in der ganzen Telekommunikationstechnik aus dem Telefoniebereich schon seit langem üblich, die komplett zu trennen. Das hat auch gewisse Vorteile. Also wenn Sie zum Beispiel den ISDN-Standard anschauen, dann gibt es dort wirklich eine saubere Trennung zwischen dem Signalisierungskanal und den Datenkanälen. Also normalerweise haben Sie, wenn Sie einen ISDN-Anschluss haben, zwei Datenkanäle mit 64 Kilobit und noch zusätzlichen separaten Signalisierungskanal. Und der ist zuständig für die Control Plane, also für die Steuerebene. Das muss man sich so ungefähr vorstellen. Das ist also dieses leitungsvermittelte Netz von vorher. Und es gibt drüber irgendein Netz, das möglicherweise ganz anders aufgebaut ist, das nun darüber wacht, wie die Verbindungen hier durchgeschaltet werden. Natürlich müssen die Endgeräte mit diesem System, das auch normalerweise netzwerkartig ist, natürlich verbunden sein. Also das wäre dann dieser Steuerkanal. Ja, und den Steuerkanal, den nennt man eben typischerweise den Signalisierungskanal, Signaling auf Englisch oder auf sozusagen die altmodische deutsche Bezeichnung Zeichengabe. Aber es hat sich eigentlich Signalisierung eingebürgert. Manchmal hört man noch vom Zeichengabesystem Nummer 7 oder so findet solche Abkürzungen nochmal, ZGS7 oder sowas. Ist aber von den englischen Begriffen ziemlich abgelöst worden. Also das sind jetzt Protokolle auf der Steuerebene, auf der Control Plane. Und dort gibt es auch wieder verschiedene Arten. Das, was man am häufigsten trifft, was man, gerade wenn man Endgerät-Anwendungen natürlich bauen will, was einen interessiert, ist User-to-Network-Signaling, User-Network-Interface, indem ich vom Endsystem, vom Endgerät zum Netz sage, ich will zum Beispiel eine Verbindung da und dahin. Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten. Es gibt das Network-Network-Signaling, wo ein Netzknoten mit einem anderen redet, zum Beispiel wenn das zwei Netze verschiedener Betreiber sind und dort Verbindungen auf- und abgebaut werden. Das kann ja sein, dass dort zum Beispiel größere Bündel von Verbindungen zusammengefasst werden. Darum hat das ganz andere Charakteristik. Und es gibt natürlich auch noch End-to-End-Signaling, wo die Endsysteme miteinander reden wollen und dem Netz eigentlich völlig egal ist, was da passiert. Es ist eigentlich nur ein Kanal, der von einem Endgerät zum anderen geht. Also ein typischer Fall, was in die Richtung geht, wären zum Beispiel die SMS, also die berühmten Text-Messages im GSM-System, die eigentlich über einen Signalisierkanal fließen und aber nur von Endgerät zum Endgerät ausgetauscht werden sollen. Da habe ich schon gesagt, die Verbindung in ISDN aufzubauen, da gibt es eine ganze Reihe von Protokollen. ATM hat auch so eine Wählverbindung. Wenn man jetzt in Internet-Standards reinschaut, dann gibt es eigentlich Zeichengabe nicht wirklich, weil das ja kein leitungsorientiertes Netz ist. Das Einzige, was so eine gewisse Ähnlichkeit damit hat, habe ich schon mal erwähnt, ist das RSVP, das Ressourcenreservierungsprotokoll, mit dem ich Verbindungen bestimmter Qualitätsgüte auch in einem paketvermittelten Netz aufbauen kann, indem ich die entsprechenden Ressourcen den Routern dann reserviere. Vom Telefonnetz ist das relativ simpel. Was heißt Signalisierung? Ich will jetzt nicht in das Protokoll im Detail einsteigen, wir schauen dann ein zeitgemäßeres Protokoll an, aber da sind so Befehle drin, wie zum Beispiel, verbinde mich jetzt mit der Telefonnummer und dann kommt eben eine Nummer. Und das Netz ist dann zuständig, dem anderen Endgerät eine Nachricht zu schicken, wie es kommt ein Ruf rein, bitte nimm den an. Und wenn zum Beispiel aufgelegt wird, dann wird eine Partei benachrichtigt, der Ruf ist beendet worden. Das sind also die Inhalte von diesen Signalisierungsnachrichten. Wobei es da schon kompliziertere Fälle auch gibt. Also wir hatten ja schon über Konferenzschaltungen geredet, zum Beispiel einen Dritten in den Ruf mit reinzunehmen, ist auch natürlich, muss auch ein Endgerät zum Netz signalisieren. Oder dem Netz zu sagen, alle Anrufe, die für eine bestimmte Nummer kommen, die sollen jetzt auf eine andere Nummer weitergeleitet werden, was in privaten Netzen weiteste Verbreitung hat, in öffentlichen Netzen als Feature eigentlich auch zur Verfügung steht und mäßig genutzt wird. Manchmal muss man auch extra dafür zahlen. Das ist natürlich auch eine Geschichte, wo man signalisiert, ich will jetzt diese Weiterleitung etablieren und ich will es wieder wegnehmen. Oder noch viel komplizierter, dass ich ein Programm letztlich habe, das dahinter steht und sage, je nachdem, was für eine Situation eintritt, soll der Ruf da und dort ankommen. Das wären so ganz typisch zum Beispiel so 800er Nummern oder 180er Nummern oder so, die ich an jedem beliebigen Ort im Netz anrufen kann, bei denen aber dann ausgerechnet werden muss sozusagen, was der passende Empfänger ist, um das entgegenzunehmen. Es kann durchaus sein, dass wenn ich zum Beispiel am Tag eine 800er Nummer anrufe hier in München, dass ich dann bei irgendeinem Callcenter in München rauskomme, dass es dann aber in der Nacht für ganz Deutschland irgendwie nur noch ein Callcenter gibt oder dass es bestimmte Zeiten gibt, in denen das irgendwo in outgesourcedes Callcenter in Irland geht. Abhängig davon, welche Zeit, wo es vielleicht herkommt, auch der Ruf. Und das sind Funktionen, das sogenannte intelligente Netz übernimmt. Das ist noch eine Schnittstelle zu Programmlogik sozusagen im Weiterleiten von Nachrichten, von Signalisierungsnachrichten sozusagen oder Beantworten von Signalisierungsnachrichten bereitstellt. Ja gut, das waren Telefonnetze. Wir wollen da nicht so sehr ins Detail gehen. Wir wollen ja nochmal verstehen, was das ist, was wir sozusagen dann brauchen, um zum Beispiel Multimedia-Konferenzen aufzubauen. Da kann man jetzt also in die Signalisierung noch ein kleines bisschen weiter reinschauen. Die Signalisierung ist also die Steuerungsebene. Dort gibt es natürlich auch noch die zwei Facetten. Das eine ist, was ich jetzt gerade so besprochen habe schon, welche Verbindungen gibt es, welche Parteien sind drin, wie breit ist vielleicht eine Verbindung in der Bandbreite, vielleicht welche Priorität hat sie oder solche Dinge. Das ist Rufsteuerung, Call Control. Es gibt natürlich noch eine andere Ebene, das ist verbunden mit der Data Plane, ist aber die Steuerung quasi der Data Plane, nämlich zu sagen, wie wird tatsächlich das im Netz geroutet, also über welche Vermittlungsstellen geht das. Das geht natürlich nur, diese sogenannte Bearer Control oder Wegebereitstellung, das geht natürlich nur, wenn man das Netz versteht und die Technologie kennt und Zugriff auf die Netzelemente hat. Und alle diese Funktionen, die Signalisierung, die Call Control, die Bearer Control, finden jetzt in den klassischen Netzen natürlich statt in den Vermittlungsstellen der großen Netzbetreiber. Im Prinzip stehen da also eben diese großen Schränke der Vermittlungssysteme und in denen läuft die Software, die eben alles dieses hier macht. Aber wir wollen ja aufs Internet raus. Also die erste Frage ist, warum brauchen wir überhaupt sowas wie eine Verheiratung von diesen Telefonnetzbegriffen und dem Internet? Ja, da gibt es zwei ganz große Antworten drauf. Das eine ist die wichtigste, denke ich, mit dem Stichwort Konvergenz von Netztechnologien bezeichnet. Also Convergence ist so ein Begriff, der generell durch die Telekommunikationslandschaft in verschiedensten Varianten geistert. Diese Netze wachsen einfach zusammen. Also es ist so, dass traditionell ganz verschiedene spezialisierte Kommunikationsnetze da waren. Wenn Sie heutzutage anschauen, wie die meisten Leute telefonieren, wie vielleicht viele von Ihnen auch telefonieren, wenn Sie feststellen, dass sehr viel des klassischen Telefonbetriebs schon über IP-Netze abgewickelt wird. Das berühmte Voice-over-IP, wo Sie eigentlich keinen separaten Telefonanschluss mehr haben, sondern das Ganze über letztlich Internettechnologie abwickeln. Wobei es ja oft noch so ist, dass das vom anderen Internetverkehr getrennt gehalten wird. Aber trotzdem, die Technologie ist die gleiche und es gibt Voice-over-IP natürlich auch über das ganz öffentliche, frei verfügbare Internet sozusagen oder frei nutzbare Internet, sobald man den Zugang eben hat, wie Skype zum Beispiel, das ist Voice-over-IP. Das heißt, wir haben eine Situation, in der Telefongeräte tatsächlich jetzt schon Endgeräte zum Internet sind. Insofern brauchen wir da sowieso was, um das zu signalisieren. Und dann ist gerade die Situation, dass das Internet und die Telefongeräte sozusagen verbunden sind, auch die klassischen Telefonnetze verbunden sind, ist natürlich höchst interessant, wenn man dann auch Gateways hat zwischen dem klassischen Telefonnetz und dem Internet. Und immerhin ist es so, dass die ganz vielen Telefonapparate, die überall stehen, natürlich eine ganz wichtige Ressource sind, um jemanden zu erreichen, auch die Mobiltelefone. Und dass ich von dem PC aus zum Beispiel einen Ruf über Skype Out, kennen Sie das ja, an einen PC also von dem PC aus den Ruf an ganz normales Telefon absetzen kann, eine Verbindung erstellen kann, ist natürlich höchst interessant. Oder eine Geschichte, die natürlich viele Leute umtreibt, warum brauche ich eigentlich, wenn ich jetzt mal die Apple-Produkte anschaue, warum brauche ich eigentlich ein iPhone? Wenn ich irgendwo eine WLAN-Verbindung habe, kann ich über den iPod ja in dem Moment, wo ich Voice-over-IP machen kann, ja auch sozusagen andere Telefongeräte anrufen. Was inzwischen funktioniert, was eine Zeit lang so ein bisschen auch behindert wurde natürlich von den Herstellern. Also da gibt es einen ganz großen Markt und das ist ganz aktuell, insofern macht das ist keine Frage, dass es irgendwie da einen Zusammenschluss geben muss. Der zweite Grund, der ist ein bisschen schwächer, nämlich, dass es sowas wie Bearer Control im Internet vielleicht auch sinnvollerweise gibt, also dass man sagt, man macht Ressourcenmanagement und Quality of Service im Internet, bei dem man natürlich auch irgendwie Protokolle haben muss, um zu sagen, wie ist denn diese Verbindung zwischen zwei Endgeräten aufzubauen. Wenn Sie das reine Internet anschauen, dann gibt es da auch Argumente, warum man sagt, man nutzt solche Protokolle, die aus dem Telekommunikations-, aus dem klassischen Telefoniebereich kommen, nämlich zum Beispiel Mobilitätsunterstützung. Also da gibt es ja so verschiedene Arten von Mobilitäten. Also wenn ein Benutzer sich bewegt, dass er ein anderes Endgerät nutzt, also er zieht zu einem anderen Endgerät um, kann sinnvoll sein, das zu unterstützen, wobei man da schon sagen muss, normalerweise wird eigentlich der Internetzugang sozusagen dann auf eine andere IP-Adresse geändert und das ist nicht so, dass das Netz jetzt wirklich mitkriegt, dass der Benutzer umzieht, aber das ist ist zunächst mal ein alter Traum der Internetingenieure, dass man sowas wie eine Mobile IP, ist tatsächlich ein Standard auch Mobile IP, dass man sozusagen eine IP-Adresse hat, die dann zu einem anderen Endgerät umgeleitet wird, wenn ich woanders bin. Damit kann ich eine feste IP-Adresse weiter nutzen. Oder ich habe sowas wie mobile Geräte, die sich den Verkehr, den das Gerät betrifft, dann eben entsprechend wie beim Handy auf ein anderes Netz, auf das richtige Netz zuweisen kann. Und das Letzte, die Service Mobility, da hat SIP vielleicht wenig, oder haben die Signalisierungsprotokolle wenig mit zu tun. Steht bloß der Vollständigkeit aber da. Ein letzter Punkt, der allerdings höchst interessant ist und der auch in diese ganze Telefonwelt sozusagen reingehört, ist die Frage, wie kriege ich mit, welchen Status ein Benutzer tatsächlich hat. Ist er frei, ist er belegt, hat er sein Endgerät eingeschaltet oder nicht? Was man heutzutage über Anwendungen macht, also Skype kann sowas oder Facebook kann sowas, dass man den Präsenzstatus von anderen Teilnehmern sieht. Auch das ist natürlich eine, sagen wir, Signalisierungsaufgabe. Und die ist auf dem Internet höchst interessant. Ja, wie macht man es konkret? Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil das Internet ja paketvermittelt ist. Das heißt, es gibt keine Routen, es gibt auch kein Bearer Control sinnvollerweise vom reinen Internet. Das heißt, zunächst mal ist die Signalisierung eigentlich in den Fällen, die wir anschauen, auf Call Control beschränkt, redet also nur mit den Endgeräten und deren Zustand. Ist also auch nicht wirklich ganz tief ins Netz integriert. Also die Router müssen nichts Besonderes damit machen. Das sind also Server, die an dem Netz irgendwie außen dranhängen, fürs Netz eigentlich auch wieder Endgeräte sind. Wie gesagt, das steht jetzt schon, glaube ich, das dritte Mal da. Wenn wir Ressourcenreservierung haben, dann gäbe es natürlich sowas wie Bearer Control und dann müsste man dort eben auch entsprechend mit interagieren. Die Protokolle sind alle so, dass sie das auch unterstützen, den Fall. Aber in der Praxis wird das eben sehr selten gemacht. Ja, einen Begriff, den haben wir schon ein paar Stellen gehabt, der ist hier natürlich auch wieder wichtig, das sind Sessions. Also haben wir schon oft genug gehabt, das ist eine Session, die mehrere Kommunikationspartner und die Verbindungen zwischen denen zusammenfasst und insbesondere Eigenschaften festhält der Teilnahme von einem Einzelnen. Also wie nimmt er teil, zum Beispiel nur zuhörend oder nur mit Video oder Audio und solche Dinge. Und die besteht aber normal nicht lang, sondern für eine bestimmte abgrenzbare Zeit. Also man könnte sich auch Sessions vorstellen, die so lange existieren, wie das Netz überhaupt in Betrieb ist, also irgendwelche administrativen Kanäle zum Beispiel, wo also Netzadministratoren miteinander kommunizieren. Aber das sind die Ausnahmefälle, die normalen Sessions sind irgendwie ein paar Sekunden oder vielleicht auch eine Stunde oder mehrere Stunden aktiv in der Größenordnung. Und die Sessions, die wir jetzt meinen, sind solche Sachen, die eben einzelne Multimedia-Services betreffen. Also zum Beispiel eine Video-on-Demand-Session und man sagt, es gibt einen Server, ein User Terminal, da gibt es eine Steuerverbindung, mit dem der Kunde da sagen kann, zum Beispiel anhalten, wieder weiterspielen, fast forward oder sowas. Und natürlich die unidirektionale Bandbreite, mit hoher Bandbreite die Verbindung vom Server zum Client. Über die beiden Verbindungen müssen die Endgeräte Bescheid wissen. Und wie gesagt, wenn das Netz Bescheid wüsste über die Verbindung B, dann wäre das gut, wenn man es dann entsprechend optimieren kann. Ist aber in der Regel nur schwer zu realisieren. Bei Videokonferenz haben wir uns in der letzten Vorlesung angeschaut, gibt es genauso Sessions. Dort haben wir normalerweise mindestens, damit es sinnvoll ist, zwei, auf jeden Fall meistens drei, wenn man von der Konferenz richtig redet, Benutzerterminals. Sehr häufig ist einer von denen dann der Master, der das organisiert. Haben wir auch schon besprochen, die verschiedenen Modelle, wie das dann aufgebaut werden kann, die Session. Und der muss natürlich auf jeden Fall muss jeder Partner mit dem Master eine Steuerverbindung haben. Und wie die Audio-Video-Verbindungen sind, da gibt es auch verschiedene Konfigurationen, haben wir uns angeschaut. Also wenn man das voll vernetzt aufbaut, dann werden es in der Größenordnung in Quadrat, also ziemlich viele einfach. Ja, wenn Sie jetzt in die schlauen Bücher schauen, zum Beispiel in das Buch, das da vorne auf der ersten Seite zitiert war, dann kommen so schöne Bilder, die aus dem Rechnernetzebereich sehr beliebt sind, über Netzarchitekturen. Müssen Sie natürlich irgendwo anzeigen, wo findet denn sowas wie Session Control statt, wo findet die Signalisierung statt, die ja nun doch eine ganze Reihe von Aufgaben umfasst. Also nochmal, um das auseinanderzunehmen, Session Control ist die Teilnahme einer Session zu organisieren, die Verbindungen und über die Qualität zu wachen. Signalisierung heißt für das einzelne Endgerät, was muss ich tun, um in so eine Session zum Beispiel reinzukommen. Wie kann ich sagen, ich habe eine bestimmte Fähigkeit, zum Beispiel einen bestimmten Codec, den ich für die Sprache benutzen will. Wie kann ich sagen, momentan kommt bei mir aber nur verzerrt was an. Ich brauche zum Beispiel eine niedrigere Bandbreite, weil die volle kommt nicht an. Das soll irgendwie Adaptation heißen hier. Oder eben auch komplizierte Dinge wie intelligentes Weiterleiten von Rufen. Ja, und solche Bilder schauen dann irgendwie so ähnlich aus. Das ist jetzt das Einfachste von den Bildern, wo Sie sehen, was haben wir denn, wenn wir jetzt Telefonnetz und Internet haben, was haben wir da für eine Struktur? Das lehnt sich jetzt daran an, das Bild stammt aus dem Buch von Trick Weber, dass wir Skype jetzt benutzen und Skype sozusagen die Session-Steuerung ist. Skype ist ein bisschen ein schwieriger Kandidat, weil das eine proprietäre Software ist, die nicht wirklich gut dokumentiert ist. Also die sagen nicht, wie alles funktioniert, sondern was man über Skype weiß, ist eigentlich mehr so durch Reverse Engineering entstanden. Aber die grobe Architektur ist schon klar. Wir haben ein Internet, in dem einfach keine Qualitätsvorkehrungen getroffen sind. Und wir haben natürlich das Telefonnetz und wir haben sowas wie einen Gateway dazwischen, wobei man den Gateway noch zerlegen kann in einen Media Gateway, einen Signaling Gateway, also einen Medien Gateway, der tatsächlich die Datenpakete durchschaltet, und den Signalisierungs Gateway, der dafür sorgt, dass Verbindungen dann entsprechend aufgebaut werden. Also der Media Gateway müsste jetzt eben den entsprechenden Sprachkanal aus dem ISDN-Netz zum Beispiel in einen entsprechenden Stream im Internet umsetzen, und die Signalisierung muss dafür sorgen, dass wenn hier eben aus diesem Protokoll, das wir gerade suchen, zum Beispiel dem SIP, eben eine Anforderung kommt an ein Endgerät, das draußen am Telefon, am 64-Kilobit-Netz ist, dass dort eben die entsprechenden Signalisierungsnachrichten rausgehen, sprich das Telefon klingelt zum Beispiel. Das sind also die zwei Gateways. Dann gibt es Skype Clients, das sind ganz normale PCs, und es gibt noch verschiedene Knoten, die sich als Supernode oder auch als Login-Server bezeichnen in der Skype-Architektur, wobei das nicht so ist, dass die ganz strikt physisch festgelegt sind. Das ganze Skype ist ja auf einem Peer-to-Peer-File-Sharing-Protokoll aufgebaut, also die Entwickler von Skype haben ja vorher so ein File-Sharing-System entwickelt, das dann allerdings an den berühmten Problemen mit Urheberrechten, dass da eben dann illegal Dateien darüber ausgetauscht wurden, letztlich gescheitert ist. Aber die Technologie ist die hinter Skype steht, also die von Kassar entwickelt wurde oder für Kassar entwickelt wurde. Dort gibt es einen Login-Server, der nun tatsächlich weiß, welche Kennungen es gibt. Der ist auch wieder repliziert und an vielen Stellen, aber letztlich gibt es natürlich eine Skype-Kennung und ein Passwort, und irgendwo muss ein Server da sein, der weiß, welche Kennungen es gibt und was die richtigen Passwörter sind oder überprüfen kann, ob das Passwort richtig ist. Und dann gibt es ganz viele Supernodes, die übers Netz verteilt sind, die letztlich die Benutzerprofile speichern und auch wissen sozusagen, welcher Kunde hat welche Eigenschaften, wie kann ich den erreichen. Es ist nicht unbedingt so, dass diese Supernodes fixiert sind, sondern es können Knoten einfach auch mal Supernode spielen und die Rolle auch wieder abgeben. Ja, was passiert? Also der Benutzer loggt sich ein und der Client sucht die nächstgelegene Supernode, die also Bescheid weiß, mit die man nun zum Beispiel benutzen kann, um rauszukriegen, was ist die Adresse von dem Kommunikationspartner, welche Kommunikationspartner gibt es denn überhaupt? Also die Frage zum Beispiel nach einem Teilnehmer sucht, das wird alles über die Supernode abgewickelt. Und wenn wir dann eine Verbindung aufbauen zu einem anderen Partner, dann geht die eben auch über die Knoten, die in dem Skype-Netz sind und natürlich als Pakete übers Internet. Kann es durchaus sein, dass die über andere Knoten weitergereicht wird. Und es wird eine UDP-basierte Sprachverbindung aufgebaut mit prädiktiven Codecs übrigens. Also die Dinge, die wir uns angeschaut haben, Linear Predictive Coding, es wird zum Beispiel in Skype auch, so viel man weiß, benutzt. Das Ganze ist insofern ein bisschen Kopfzerbrechen für die Geheimdienste, weil die gesamte Verbindung über AES mit 256-Bit Schlüsseln übertragen wird, also nach heutigem Wissen relativ schwierig zu knacken ist. Vermutlich nicht. Und wie wir es auch schon hatten, eine symmetrische Verschlüsselung für die Sprache und eine unsymmetrische Verschlüsselung über den Austausch des Schlüssels, also mit RSA. Ja, das steckt da alles drin und das ist jetzt mal ein typisches Beispiel für ein System, das proprietär sozusagen aufs Internet draufgesetzt wird und auf die Telefonarchitektur genauso. Also der Gateway, der kommuniziert eben mit dem Telefonnetz wie eine Nebenstellenanlage, die man ans Telefonnetz anschließt. Insofern eigentlich vom Internet und den Internetprotokollen weitestgehend abgetrennt ist. Sie sehen allerdings Technologien natürlich, werden da auch verwendet, die an anderen Stellen auch eine Rolle spielen. Was im Detail passiert und wie die Signalisierung wirklich im Detail funktioniert, ist proprietär. Das kann man höchstens beobachten und versuchen zu entziffern, aber das ist nicht so weit, dass man es wirklich in einem Lehrbuch jetzt finden würde. Das war die so ein bisschen ja, Grassroot-Welt, wie man es sehen will, also die Welt von dynamisch auf der freien Wildbahn gewachsenen Anwendungen. Natürlich haben die Telekommunikationsnetzbetreiber ihre eigene Welt aufgebaut, wie sie IP-Telefonie verstehen. Und dort ist H323 natürlich das Stichwort. Da habe ich schon das letzte Mal ein bisschen was darüber gesagt. Für Videokonferenzen ist das gedacht gewesen. Videokonferenzen sogar ursprünglich über ISDN und dann angepasst auf IP-Netze. Und inzwischen ist IP-Telefonie auch natürlich eine ganz wichtige Anwendung, für die man das H323 verwenden kann und will. Ganz wichtig ist dabei, dass das H323 eben verschiedenste Gateways unterstützt. Also in das PSTN, das ist das Public Switched Telephone Network, zum Beispiel auch zu Faxgeräten hin, zu Videotelefonen, ins Mobiltelefonnetz, in natürlich auch private Exchanges, also insbesondere private Vermittlungsstellen, wenn Sie an sowas denken wie die LMU mit der Rufnummer 2180, dahinter steckt natürlich wieder ein riesiges Telefonnetz, das privat betrieben wird. Wir haben eine ganze Reihe von Anschlüssen innerhalb der LMU. Und auch da gibt es ja nun Austauschbedarf, also zum Beispiel Teilnehmer ist belegt, wir wollen Rückruf auslösen, wenn der auflegt. Das wäre so eine Sache, wo die private Vermittlungsstelle letztlich mit dem Gateway da zusammenarbeiten muss. Ja, und im Prinzip kann man so grob die Welt so einordnen, dass man sagt, es gibt diese H323, den H323-Standard und den SIP-Standard und die sind so ein bisschen in Konkurrenz zueinander, weil das Standards sind für IP-Telefonie und Multimedia-Konferenzen. Und dann gibt es noch, unabhängig davon, gibt es noch solche Dinge wie Skype, die sozusagen in Konkurrenz zu beiden sind, weil das gar keine öffentlichen Standards sind. Also so kann man sich grob das Weltbild mal vorstellen. Und wenn man auf ein Architekturbild gehen will, auch wieder aus dem Buch von Trick Weber hier eingescannt, Dann haben Sie hier ein IP-Netz, in dem es durchaus möglich ist, dass man Quality of Service und Sicherheitsfeatures bereitstellt. Die würden, wenn sie bereitgestellt werden, von der Architektur unterstützt. Aber im Prinzip haben Sie natürlich genauso hier ein 64-Kilobit-Netz angeschlossen. Und hier stehen die ganzen Protokollbezeichnungen mit dran, die man jetzt nicht einzeln durchgehen muss. Hier sieht man zum Beispiel Zeichengabesystem Nummer 7. Also das ist jetzt wirklich das klassische Telefonsignalisierungsprotokoll vom Signaling Gateway zum 64-Kilobit-Netz. Sie sehen aber, dass es eben diese Gatekeepers gibt, von denen ich schon gesprochen habe, die nun letztlich sowas wie die Call-Server in dem H323-Netz sind und eben diejenigen sind, die zum Beispiel die gleich ungefähr die Rolle von der Supernode in Skype spielen, die also rausfinden, welche Endgeräte sind denn registriert, wohin muss ich die Verbindung wirklich durchschalten. Sie sehen, dass es da auch wieder Protokolle gibt jetzt, die standardisiert sind in dem Fall, H225 zum Beispiel. Und es gibt auch noch MCUs, die haben wir auch schon mal gehabt, das sind diese Konferenzbrücken quasi, also die Multipoint Control Units, wenn ich jetzt eine Mehrpunkte-Verbindung aufbaue, die letztlich dafür sorgen, dass der Verkehr vervielfacht wird. Und auch da gibt es wieder eigene Protokolle, H245 steht da zum Beispiel dran. In die Protokolle jetzt im Detail einzusteigen, macht nicht wirklich viel Spaß, aber es soll zunächst mal klarstellen, dass es in der Welt eben für jede dieser Aufgaben, die da anstehen, ein eigenes, sauber definiertes Protokoll gibt und dass letztlich die Knoten zwar ein bisschen vielfältiger sind, aber eigentlich die Grundstruktur schon die gleiche ist, wie Skype dann sozusagen auch realisiert hat. Und das ist jetzt die Option 3. Ich habe ja gesagt, Skype ist die wildgewachsene Sache und die zwei Standards, H323 und SIP, sind die konkurrierenden. Das ist jetzt das entsprechende Bild für SIP. Und über SIP werden wir gleich in dem nächsten Kapitel genauer reden. Man sieht, dass der Unterschied eigentlich relativ gering ist, insofern als die grobe Architektur so ähnlich ausschaut. Es gibt auch das IP-Netz. Wir haben auch die Möglichkeit, dass das IP-Netz, wenn es denn wirklich qualitätsbestimmte Verbindungen durchschalten könnte, dass das unterstützt wird. Wir haben natürlich auch wieder diese Gateways. Hier ist die Schnittstelle sogar die gleiche. Es kann noch weitere Gateways geben, also zum Beispiel dieses Spirits, was aber schon eine sehr spezielle Lösung ist, was bedeutet, dass wir Services im 64-Kilobit-Netz, also im normalen Telefonnetz haben, die auf Dienste aus dem IP-Netz zugreifen. Also dafür wird ein Gateway sozusagen in der anderen Richtung ja auch definiert, dass ich also über eine Telefonverbindung, also jetzt im Extremfall irgendwelche Suchanfragen oder ähnliches, ins Internet starten könnte und es dort entsprechende Server gibt, die mir die Antworten zurückliefern und dann letztlich wieder auf die Telefonverbindung geben. Also alle möglichen Dinge sich vorstellen mit einem Sprachinterface, das dann auf Internetdienste zugreift. Also da wird auch dran gearbeitet und gibt es auch Protokolle, die das machen. Der untere Teil ist eh standardisiert und gleich wie H323. Nach oben hin ist eben interessant, wenn Sie jetzt schauen, da gibt es auch Call-Server, MCUs und verschiedene Application-Server, Location-Server. Und letztlich ist das Protokoll, das verwendet wird zu allen, denen eben dieses eine Protokoll SIP. Das ist insofern ein bisschen einheitlicher. Und ich denke, die einzelnen Rollen, Back-to-Back, User-Agent oder so, die brauchen wir jetzt nicht wirklich anschauen. Man sieht, das gleiche Spiel, dass man möglichst viele Abkürzungen erfinden will, das funktioniert auf der Ebene auch ganz wunderbar. Also die grobe Sicht ist, SIP ist eigentlich ein vereinheitlichendes Protokoll, mit dem ich zu Telefonen, zu Servern, zu PCs als Endgeräten letztlich alle notwendigen Signalisierungsaufgaben erledigen kann. Und was man auch ganz schön sieht, dass das SIP immer mit dem RTP hier zum Beispiel kombiniert wird, dass das also stärker mit den klassischen Internetprotokollen integriert ist. Also das ist jetzt mal so die grobe Welt. Grobe Architektur ist immer die gleiche. Und wir haben jetzt diese drei Optionen, Skype, H323 und SIP. Und das SIP ist aus verschiedenen Gründen, denke ich, das Interessanteste von denen, weil es eben am nächsten an der Internetwelt ist. Und deswegen möchte ich Ihnen ein bisschen was über SIP auch erzählen. Basierend auf diesem Buch, SIP, TCP, IP und Telekommunikationsnetze von Dirk Weber, aus dem auch die Bildchen, die letzten drei waren. Ja, was ist das SIP? Das heißt Session Initiation Protocol, das muss man ja auch vielleicht mal dazu sagen. Also das, was ich vorher gesagt habe, ein Teilnehmer will eine Sitzung aufbauen, ist die Grundaufgabe davon und ist von der IETF standardisiert. Insofern wird das Weltbild vielleicht jetzt noch mal ein bisschen klarer. Wir haben sozusagen ja, drei Kräfte, die sich da sozusagen rangeln um die Internettelefonie und Multimedia-Konferenzen übers Internet. Das ist einerseits natürlich die Welt der klassischen Telefoniestandards, H323 und Konsorten und die ganzen H-Punkt-Dinge, die wir sonst gesehen haben können, sind das im Wesentlichen. Dann gibt es eben die Internetwelt sozusagen. Die IETF ist ja ein Zusammenschluss in dem von Ingenieuren, die sich für Internetstandards interessieren, ganz offen und frei. Da kann jeder im Prinzip hingehen und seinen Vorschlag einbringen. Es wird dann darüber abgestimmt. Und da sind ganz stark eben auch die Firmen aus dem Nicht-Telekommunikationsbereich, also aus dem IT-Bereich, aktiv. Die schicken auf den Treffen der IETF, da schickt IBM oder so Leute hin. Cisco natürlich, die sind da ganz stark, die weltweit der größte Verkäufer von Routern im Internet sind. Und insofern sowas Ähnliches wie ein Bereitsteller von Telekommunikationstechnik. Also diese Welt und dann natürlich noch als dritte Welt sozusagen Entwickler einfach von Anwendungssystemen wie die Casar-Gruppe, die eben das Skype dann entwickelt hat. Also jetzt sind wir bei den Internetstandards. Das ist ein Signalisierungsprotokoll aufsetzend auf den anderen Internetstandards, völlig unabhängig von der unterliegenden Technologie, wie das im Internet üblich ist. IP und letztlich ganz stark angelehnt an dem HTTP. Das heißt, wir haben im Prinzip sowas, was ähnlich wie HTTP konstruiert ist, aber die Rollen übernimmt, die wir klassisch im Telefonnetz von Signalisierungsstandards haben. Wir haben schon gesehen, das ist eine sehr flexible und vielfältige Architektur, die unterstützt wird. Dementsprechend sind die Dienste auch Telefonie im einfachsten Fall. Ich will einfach bloß Punkt zu Punkt zwischen zwei Stellen eine Audioverbindung aufbauen, bis hin zu komplexen Multimedia-Konferenzen mit ganz vielen Verbindungen mit verschiedenen Charakteristika. Das Ganze ist eine Peer-to-Peer-Architektur, das heißt ein Client, also ein Endgerät, das angeschlossen wird über ein Netz und das SIP-Protokoll benutzt. Das enthält einen User-Agent, ein Stück Software, das das Protokoll ausführt, die gleichzeitig sozusagen zwei Rollen übernehmen kann. Die kann Client oder Server spielen. Was also bei vielen anderen Protokollen nicht so ganz klar ist, und wo man sagt, ich bin oder klarer ist, wenn man es sagen will. Da bin ich nämlich entweder Client oder Server. Bei Skype ist es auch so, dass ich irgendwie mal gleichzeitig Client und Server bin und das ist bei SIP auch schon so. Da gibt es auch Namen. Das sind Mark Handley und Henning Schulzrinne. Also Henning Schulzrinne ist ein Informatikprofessor. Also das kommt aus der, zum Teil sogar aus der akademischen Welt. Das SIP ist ganz stark integriert mit anderen Protokollen, die wir zum Teil schon gesehen haben, zum Beispiel das RTSP und das RTP. Und hier gibt es noch ein paar andere Protokolle, die ich jetzt nicht im Detail beschreiben werde, aber die manchmal so auftauchen werden. Das SDP zum Beispiel, wenn wir schon sehen, die drehen sich um den Begriff der Session, Session Description Protocol, Session Announcement Protocol. Und für Konferenzen gibt es ein SCCP, ein Simple Conference Control Protocol. Das ist also eine komplette Suite sozusagen von Standards, die alle versucht auf dem aufzusetzen, was man an anderen Internetstandards, insbesondere im Web, tatsächlich benutzt. Und ich kann Ihnen erzählen, dass ich war in der Zeit, dass das SIP entwickelt wurde, noch in ganz engem Kontakt mit der Telekommunikationsindustrie und da ist es zunächst mal belächelt worden, das ist also ein akademischer Ansatz. Und im Laufe der Zeit sind die Hersteller der Telekommunikationsvermittlungsanlagen ganz schön blass geworden, weil das SIP eben sehr schnell in ihren eigentlichen Bereich dort eingedrungen ist und inzwischen ganz schön wichtig ist. Also ja, das M-Music, was hier steht mit dem schönen Namen, das ist die Arbeitsgruppe bei der IETF, in der das SIP entwickelt wird. Was sind denn die wichtigsten Komponenten jetzt von so einem SIP, von so einer SIP-Architektur? Ich habe Server natürlich und Clients, aber ich habe insbesondere auch Proxy-Server, die in der Lage sind, verschiedenste komplexe Dienste zu realisieren, insbesondere sowas wie Location-Dienste, also eine Adresse zieht um an eine andere Stelle, muss ausrechnen, wo der gerade ist, oder eben Redirect, also ich will einen Kommunikationsvorgang will ich umlegen auf eine andere Stelle. Es geht übrigens bis dahin, dass ich eine Kommunikationssitzung umziehen kann, also zum Beispiel eine Konferenz habe, eine Videokonferenz, die ich an meinem PC im Arbeitszimmer führe und dann sage, so, ich gehe jetzt auf den Weg in mein Büro zum Beispiel und nehme die Konferenz als Audio dann weiter auf mein Mobiltelefon und dort im Büro schalte ich sie dann wieder auf den PC oder auf irgendein anderes Endgerät. Auch solche Konfigurationsänderungen sollen diese Proxy-Server können. Das heißt, wir haben User-Mobility, Terminal-Mobility und im Prinzip auch die Service-Mobility, das ist ein ganzer Dienst, ein Konferenzdienst zum Beispiel, in einen anderen Bereich des Netzes umziehen kann. Wir haben Gateways zu den traditionellen Netzen, das hatten alle diese Architekturen. In dem Fall wird aber auch dieses intelligente Netz, also die intelligente berechnete Weiterleitung von Rufen zum Beispiel oder das Berechnen von Gebühren über Rufnummern mit unterstützt. Also Sie haben die Möglichkeit zum Beispiel über das SIP und den Gateway zu einem traditionellen Netz gebührenbelastete Nummern mit einzubinden, über die dann über die Telefonrechnung irgendwelche Dienstgebühren abgerechnet werden. Also auch eine Sache, die einerseits gefährlich natürlich irgendwie ist, aber andererseits auch interessant als Bezahlmodell für internetbasierte Dienste. SIP kann den Status von Benutzern und Terminals beobachten und mitteilen auch, das heißt solche Dinge wie online, offline, in Kommunikation involviert oder frei, das kann man über SIP signalisieren, was beim Telefon ja auch geht. Und dementsprechend bietet es natürlich auch noch einen ganz neuen Dienst, den man im Internet nicht hat sonst. Sie haben auch ein relativ vielfältiges Arsenal an Möglichkeiten, komplizierte Dienste zu schaffen. Service Creation nennt man das in der Telekommunikationssprache sozusagen. Es gibt also einerseits eine Sprache, in der man solche Skripte wie Rufnummern weitergeleitet werden sollen, nach welchen Regeln zum Beispiel beschreiben kann, die CPL. Ich kann in dem SIP-Server habe ich eine XML-Sprache, mit der ich solche Skripte ablegen kann und ich habe auch eine Schnittstelle, mit der ich über Java-Servlets in dem SIP-Server wirklich mit einer vollwertigen Programmiersprache ausrechnen kann, bestimmen kann, was mit den Rufen passiert. So, ich schaue jetzt zuerst mal vor allem die IP-Telefonie an, weil das auch die Hauptanwendung ist von SIP. Und wenn Sie sich überlegen, was das in der Praxis bedeutet, das war jetzt alles so ein bisschen Theorie, dann ist es tatsächlich so, dass Sie ganz viele Endgeräte haben, die heutzutage SIP können. Im Prinzip auf jedem PC oder Laptop können Sie Anwendungen installieren, frei verfügbare sehr viele und auch kostenpflichtige natürlich auch, die SIP unterstützen. Auch auf Tablets und Mobile Phones und Music Players, also ein iPod zum Beispiel, gibt es SIP-enabled Applications, die dann, wenn es so mobile Geräte sind, natürlich irgendwie wieder einen mobilen Internetzugang brauchen, also zum Beispiel über WLAN oder auch über UMTS aufs Internet zugreifen. Ich habe ein paar so Screenshots dazu, also das ist ein bisschen älteres Beispiel, aber gibt doch einen Eindruck für ein sogenanntes Softphone, was auf einem PC quasi ein Telefon emulieren und das bedienen wie ein Telefon. Und das, was das aber tatsächlich dann zum Netz hin betreibt, ist tatsächlich das SIP-Protokoll. Das ist was vielleicht ganz Modernes. Das ist auch nicht ganz klar, bei welche der Anwendungen sich da durchsetzen wird. Ich habe jetzt mal das SIPhone als Beispiel genommen. Das sind Anwendungen, Apps, die man auf iPhones und iPads installieren kann, insbesondere auf dem iPod ist das interessant. Wenn der eben über WLAN Verbindung hat, dann können Sie hier über SIP ein Telefon, der hat Name SIPhone, emulieren. Das heißt, Sie haben quasi die gleiche Schnittstelle fast, Benutzerschnittstelle wie auf dem iPhone, können einfach eine Nummer anrufen und brauchen aber dann natürlich den entsprechenden Gateway, den hatten Sie in der Architektur immer gesehen, ins traditionelle Telefonnetz, der ja, je nachdem mehr oder minder viele Gebühren verlangen kann, aber sehr häufig auch günstiger ist als die klassischen Telekommunikationsverbindungen. Also Freecall wäre zum Beispiel eine interessante Adresse diesbezüglich. Ein reiner SIP-Gateway-Provider im Internet, den man über solche Anwendungen ansprechen kann. Also das ist jetzt nicht irgendwas Akademisches, sondern was, wo wirklich Leute dran sind, die ganz praktisch sagen, wie kann ich vom iPod aus denn billig telefonieren. Und vielleicht einen anderen Bereich, wo man sieht, dass es auch im Kommerziellen massiv eine Rolle spielt, das ist ein Telefon von Cisco. Das sind wir hierzulande auch noch nicht so ganz gewöhnt. Telefone, so Geschäftstelefone wie das, so Nebenstellenanlagen, da denkt man immer bei uns an Siemens, vielleicht noch an Alcatel, wie es hier in der Uni üblich ist. Das ist also von Cisco, vom weltgrößten Hersteller von Kommunikationstechnologie fürs Internet. In Großbritannien sind die Cisco-Telefone viel weiter verbreitet. Und das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Datenblatt für dieses Telefon. Völlig selbstverständlich steht da, dass dieses Telefon eben SIP Version 2 entsprechend dieser RFCs unterstützt. Das ist einfach sozusagen Hardware, die direkt für das SIP gebaut ist. Da kommen noch diverse andere Dinge, die man jetzt gar nicht wirklich im Detail anschauen muss, aber SIP-Support in NAT-Networks, das heißt, ich kann das einstellen oder benutzen, auch in einem Netz, wo ich Network Address Translation habe, das heißt, wo ich mich an ein IP-Netz anschließe, das nach außen zum Internet hin mit einer IP-Adresse auftritt und intern private IP-Adressen vertritt. Das ist ja nicht ganz so einfach und benutzt. Das ist ja nicht ganz so einfach dann, weil mein Endgerät muss ja dieses Telefon hat dann eine IP-Adresse und es gibt weltweit nicht genügend IP-Adressen, um jetzt zum Beispiel alle Telefone der LMU München auch noch mit IP-Adressen zu versehen. Dementsprechend macht es einen sehr guten Sinn, die sozusagen über NAT auf eine IP-Adresse zu bündeln. Das kann das Telefon auch, den entsprechenden Protokolle es tun. Und Sie sehen vielleicht hier, ich habe alles Mögliche über G-Punkt-Standards erzählt aus der Telekommunikation, aus der Telefonie. Die sind quasi Sprachcodex-Standards und die werden hier natürlich in diesem Telefon auch realisiert. Und eine ganze Auswahl, eben auch deswegen, weil man nicht weiß, welches Protokoll jetzt welchen Codec das Endgerät benutzt. Darum muss so ein Telefon jetzt plötzlich in der Lage sein, verschiedene Codecs sozusagen zu betreiben. Dementsprechend ändern sich diese Telefongeräte natürlich auch von der Grundarchitektur, dass man auf die dann plötzlich Software-Updates und Plugins installieren kann und so Zeug, also einen neuen Codec dazu installieren. Ausschauen tun sie schon noch so wie vorher, aber es sind letztlich eigentlich natürlich Computersysteme. Gut, also bloß um das nochmal ganz plastisch zu machen, dass das kein Nischengebiet ist, über das wir jetzt reden, sondern wirklich das eigentlich die dominierende oder kurz oder lang dominierende Technologie im internetbasierten Telefonieren. Und eben noch viel mehr kann es bloß telefonieren. Jetzt müssen wir natürlich Adressen anschauen und da haben wir jetzt natürlich ein bisschen Schlamassel, weil es einerseits die IP-Adressen gibt, die kennen wir alle, andererseits aber Telefonnummern. Telefonnummern sind auch standardisiert, es gibt einen ITU-Standard E164. Da steht drin, wie Telefonnummern ausschauen, also mit Ländercode und Vorwahl und so weiter. Das heißt, in SIP kann ich in einem Adressformat quasi verschiedene Versionen unterstützen. Einerseits sowas wie E-Mail-Stil, das heißt, ich kann nach dem Protokollkennung SIP eine E-Mail-Adresse oder eine SIP-interne Adresse, die geschrieben wird wie eine E-Mail, benutzen. Ich kann einfach IP-Adressen benutzen und an dem Endgerät auch noch einen Benutzernamen angeben. Oder ich kann einen Gateway über einen symbolischen DNS-Namen bezeichnen und dort sagen, ich will eine bestimmte Rufnummer über den Gateway ansprechen. Das wäre also jetzt eine SIP-Adresse, die wirklich eine Telefonnummer, also in dem Fall einfach meine Büronummer, über einen Gateway adressiert und da kann ich die ganz normale, übliche internationale E164-Schreibweise für Telefonnummern benutzen. Nachdem das nicht so praktisch ist mit dieser Schreibweise E164, gibt es intern in dem SIP einen Weg sozusagen, einen Standard, wie ich das vereinheitlichen kann, wie ich aus einer E164-Adresse, also einer Telefonnummer, eine IP-konforme Adresse machen kann, letztlich einen Domain in IP Das geht mit ARPA an, ganz außen, muss man von hinten lesen, sowas, ARPA E164. Und dann, wenn Sie von hinten nach vorn die Zahlen lesen, dann kommt es immer 49892180 und so weiter. Also einfach von hinten nach vorne die Telefonnummer geschrieben. Ist eigentlich bloß ein technischer Trick, funktioniert aber insofern, dass man die gleiche Syntax benutzen kann. Ich habe das vorher schon angedeutet, Adressieren von Terminals ist potenziell ein Problem, einfach deswegen, weil SIP natürlich sehr einfach funktionieren könnte, wenn jedes Terminal seine IP-Adresse hat. Das ist aber leider nicht so, weil die Leute immer noch IP-Version 4 benutzen. IP-Version 6 hätte genug Adressen, aber Version 4 ist eben immer noch verbreitet. Und die allermeisten Sites, auch wir hier genauso an manchen Stellen, benutzen Network Address Translation. Also wie gesagt, eine IP-Adresse, hinter der sich dann ganz viele interne Adressen verstecken. Und dementsprechend ist das ein Problem, in das ich aber jetzt nicht wirklich im Detail einsteigen will. Dass ein SIP-System gleichzeitig ein Client und ein Server sein soll, kann, habe ich schon erklärt. Aber was sind die Funktionen jetzt, wenn ich ein Server bin tatsächlich, ein SIP-Server? Also was eine Funktion von einem Client ist, ist schon klar. Ich will Ruf aufbauen und Ruf annehmen. Aber beim Server, der muss viele Dinge tun eigentlich. Der muss SIP-Terminals registrieren, also feststellen, das ist ein Terminal mit der und der Adresse. Und dann eben auch dafür sorgen, dass das auf Anfragen bekannt gegeben wird, dass die Adresse an dem und dem Terminal ist. Also zum Beispiel eine Übersetzung von einer symbolischen Adresse auf eine echte Rufnummer. Muss Benutzer und Benutzerprofile registrieren können, muss in der Lage sein, oder kann, eine der Funktionen kann sein, die ganze Rechteverwaltung zu haben und auch die Abrechnung für Rufe. Das heißt, es kann ja sein, dass so ein Gateway zum Beispiel Kosten verursacht und die entsprechend weiterverteilen muss, dass es Accounts gibt, Kennungen gibt, bei denen das abrechnet oder auch über eine Telefonnummer das abgerechnet wird. Endadressen bestimmen, habe ich schon gesagt. Weiterleiten von Anfragen ist natürlich auch eine Aufgabe, die der Server macht. Call Control, das heißt Verbindungen zum Beispiel anhalten oder wieder aufnehmen. Präsenzinformationen überhaupt mal zu sammeln und den Benutzer zu präsentieren. Es werden also eine ganze Reihe von verschiedenen Aufgaben, die so ein SIP-Server unterstützen soll. Und wie gesagt, ein SIP-Server kann ein separates Gerät sein, aber jeder Client kann Teile dieser Funktionen eben auch übernehmen. Insofern, wenn dann in den Bildern hinterher immer mal wieder Server auftaucht, dann ist das eben ein User-Agent in der Serverrolle, der durchaus auch auf dem Endgerät sitzen kann, das also, sagen wir, ein Telefon oder ein PC ist. SIP-Nachrichten sind was ganz Einfaches. Um jetzt konkreter zu werden und mal ein ganz einfaches SIP-Beispiel wirklich aufschreiben zu können. Das ist ein textbasiertes Protokoll und ist, wie gesagt, an dem HTTP angelehnt. Das heißt, wir haben einen Header, indem ich was über die Verbindung sage und dann also vor allem Parameter zu der Verbindung und dann den Rumpf, den man bei HTTP, wird man dann denken, dass der Rumpf irgendwie meistens in XML oder HTML geschrieben wird, der ist in dem Fall in dieser Sprache SDP in der Session Description Protocol geschrieben. Und die Requests, die heißen in dem Fall natürlich nicht Get und Post, die den Client zu einem Server schickt, wobei das beides ja eben die Agent-Software ist, die durchaus beide Rollen spielen kann. Also ein Client schickt zum Server zum Beispiel ein Invite oder ein Buy oder ein Options oder ein Status. Also Invite ist zum Beispiel, ich will jemand einladen in eine Kommunikationssitzung, was natürlich auch die allererste Einladung sein kann, also Verbindungsaufbau. Buy heißt, ich sage, die Verbindung ist beendet, du kannst die Ressourcen aufgeben, es kommt nichts mehr. Options und Status, also Options ist eine Abfrage sozusagen oder Setzen von bestimmten Parametern. Status kann ich zum Beispiel den Präsenzstatus abfragen. Cancel und Acknowledge sind mehr so technische Dinge, mit der ich beim Verbindungsaufbau sage, ich will abbrechen oder ich bestätige das. Also eine ganze, und es kommt noch eine ganze Menge mehr, ich habe die nicht alle aufgelistet. Aber man muss sich das vorstellen, das ist sozusagen, die spielen die Rolle wie Get und Post und Header zum Beispiel in dem HTTP. Dementsprechend ist es auch so, dass die Antworten, die man auf so einen SIP-Request kriegt, dass die auch so ausschauen, wie sie in HTTP ausschauen. Insbesondere gibt es welche, die tatsächlich das Gleiche sind. Also so ein SIP-Server kann ohne weiteres ein 404 Not Found Response liefern, was also genauso in HTTP existiert. Aber er kann auch andere zurückgeben, wie zum Beispiel 180 Ringing. Das heißt, im Prinzip der Rufton ist äquivalent zum Rufton. Jetzt wird also eine Verbindung aufgebaut. Also zuerst mal 100 Trying, das kennen Sie irgendwie auch vom Telefonieren, dass man also zuerst mal erste Phase des Verbindungsaufbaus, wo man noch gar nicht weiß, ob die Nummer überhaupt stimmt und sowas. Und wenn dann das Endgerät bestimmt ist und versucht wird, das Endgerät zu kontaktieren oder dort den Kommunikationspartner zu aktivieren, dann das 180. Und eine ganze Menge andere auch. Also von wegen Bad Request oder Gateway Timeout. Also eine Menge Dinge, die passieren können, die man sonst in der Telefonie vielleicht nicht so direkt hat. Und als ganz einfaches Beispiel, wie ich eine Verbindung aufbaue mit SIP, geht so, Three-Way Handshake. Das heißt, wir haben jetzt hier einen SIP-User, Agent A und B, A und B, die wollen also miteinander telefonieren, ganz einfach. Wir wollen also den ganz klassischen, nehmen wir mal an, das sind einfach SIP-Telefone auf beiden Seiten, so wie dieses Cisco-Telefon. Das funktioniert relativ simpel, dass das der User Agent A zu dem User Agent B ein Invite schickt, dann können noch informative Nachrichten zurückkommen, wie zum Beispiel das Ringing, die müssen aber gar nicht. Das Wichtige ist, wenn tatsächlich hier abgehoben wird und die Verbindung sozusagen etabliert ist, dass der bereit ist, die Verbindung anzunehmen, dann schickt er einen 200, okay. Und dann, und deswegen Three-Way Handshake, schickt der Agent A nochmal zurück an den Agent B ein Acknowledge. Und erst dann ist die Verbindung etabliert. Das könnte ja sein, hier vergeht Zeit, dass in der Zwischenzeit beim User Agent A irgendwas passiert ist, dass der entweder abgebrochen worden ist oder irgendein technisches Problem aufgetreten, was auch immer. Also es könnte sein, dass nach dem OK keine Verbindung zustande kommen kann, deswegen nochmal dieses Acknowledge. Also ein ganz simples, extrem simples Protokoll, eher noch ein bisschen einfacher als in der Telefonie. Wobei natürlich jetzt so eine Invite-Nachricht, wie sie hier steht, nicht bloß aus dem Wort Invite besteht, sondern eine ganze Menge zusätzliche Informationen enthält. Das wäre also jetzt ein Beispiel für so eine Invite-Nachricht. Und wie gesagt, die hat einen Kopfbereich, in dem sie genauso ausschaut wie eine GET-Nachricht bei HTTP. Und dann hat sie einen Rumpfbereich, der komplett anders ausschaut als bei HTTP, also überhaupt nichts mit, auch syntaktisch nichts mit HTML zu tun hat, im Prinzip. Ja, jetzt wieder in einer ganz, ganz anderen Welt seine Wurzeln hat, die vielleicht jetzt ein bisschen zu weit führen würde. Also auch ein Telekommunikationsstandard. Ja, also Invite, da sehen Sie eine Adresse, die tatsächlich dahinter steht, wer wird angesprochen und das Protokoll SIP 2.0. Und Sie sehen eine ganze Reihe von zusätzlichen Informationen. Also da steht schon die Adresse vom Server, eine Call-ID, es steht dran, wer ist derjenige, der anruft, wer ist der Empfänger, es steht ein Invite und ein Subject, wie man es eigentlich von der E-Mail kennt. Und es wird beschrieben, wie der Content ausschaut. Der Content ist in SDP geschrieben und hat eine bestimmte Länge. Und dort unten steht jetzt die Content-Beschreibung. Die schaue ich gleich noch mal ein bisschen genauer an. Was man sieht, ist ein bisschen eigenartige Syntax mit diesen Symbol-Wert-Paaren, die Symbole sind immer, der Schlüsselparameter sind sozusagen bloß einzelne Buchstaben. Also das sind Origin und Callee, glaube ich, die das ausmacht. Ein M ist Media-Type. Und bestimmte Dinge erkennt man aber auch wieder, zum Beispiel, dass hier IP4 und eine IP-Adresse steht. Das müsste einem was sagen, oder RTP zum Beispiel als Protokoll, das für die Audioübertragung benutzt wird, sagt einem auch was. Ich gehe noch ein bisschen genauer rein, was denn jetzt sozusagen dieses SDP umfasst. Auch wie die Quelle vom Beispiel gar nicht angegeben. Das V gleich 0, das steht eigentlich immer da zur Zeit. V gleich 0, das ist ein Versionsidentifier. Das Spannendste eigentlich ist dieser Session Identifier, der hier unter O, Origin, steht. Der ist relativ komplex und ich habe es nochmal auseinandergenommen, was da steht. Da steht der Username, eine Session ID, ein Netztyp, Adresstyp und eine Adresse. Vor allem. Also Username ist wirklich also der Name des Benutzers, der registriert ist auf dem entsprechenden Server. Die Session-ID und manchmal kommt noch eine Version dahinter, die muss gar nicht dastehen. Das sind irgendwelche Zahlenkolonnen, die werden sehr oft, aber müssen nicht so sein, als Zeitstempel von dem Network-Timing-Protokoll genommen, muss aber nicht sein. Spannend ist, da geht es bloß darum, sozusagen einen eindeutigen Bezeichner jetzt für die Session zu kriegen, und der Zeitpunkt, wo die gestartet worden ist, ist natürlich ein ganz guter Kandidat für die eindeutige Bezeichnung. Und dahinter steht jetzt, wie gesagt, Network Type, Address Type, Address. Network Type IN steht für Internet, Address Type IP4 steht für IP-Version 4 und da steht die Adresse als IP-Adresse. Und natürlich gibt es IP6 dort auch. Ja, und dann kann man verschiedenste andere Sachen mit dazu angeben, die, wie man gerade vorher gesehen hat, nicht unbedingt notwendig sind, aber bloß was es da alles gäbe. Ich kann zum Beispiel eine URL oder eine E-Mail-Adresse mit angeben. Ich kann zum Beispiel die Bandbreite angeben. Ich kann Zeit angeben, wann das Ganze angefangen hat und wann es aufhören soll. Ich kann Schlüssel mit übergeben. Was interessant ist, insbesondere mit öffentlichen, Private und Public asymmetrischen Schlüsselsystemen. Und was uns für uns wirklich interessant ist, ich kann Medienbeschreibungen mitgeben. Das heißt, ich kann sagen, wie schauen denn diese Medien tatsächlich aus, die ich übertragen will? Also ist das Audio zum Beispiel oder Video? Und was will ich da für einen, für ein Protokoll sozusagen benutzen? Das müssen wir da nochmal genauer anschauen. Der Rest, ja, hier wieder ein Codec-Typ, den man genauer beschreiben kann, für Video in dem Fall. Und Sie sehen, da werden also verschiedene Medientypen hier beschrieben und jeweils noch dazu sozusagen bestimmte Eigenschaften, bestimmte Attributes. Das heißt, ich kann hier tatsächlich zum Beispiel sagen, ich habe eine Audioverbindung, eine Videoverbindung und eine Anwendungsverbindung, wo Anwendungen miteinander kommunizieren wollen, und gebe jeweils zusätzlich noch weitere Attribute für diese Medienverbindung an. Gut, ich glaube, es ist eine Stunde um. Ich habe Details natürlich über diese Medienbeschreibung und die Attribute noch, aber das führt jetzt vielleicht an der Stelle so ein bisschen zu weit. Da mache ich an der Stelle jetzt mal die Pause und ich denke, wir machen um 11:30 dann weiter, auf der Uhr da oben wie immer, 11:30. Und dann geht es eben hier noch ein bisschen über die Details von dem SDP, also was heißt das eigentlich, was da unter Audio, Video steht? Das sind natürlich die Sachen, die uns besonders interessieren. Und dann geht es so ein bisschen darum, was kann ich von Dienstbeispielen mit SIP, wie kann ich dort Dienste realisieren? Und dann hat es sich auch schon mit dem SIP, und dann werde ich über ein spezielles weiteres Thema, nämlich die Übertragung von Nachrichten mit durchaus auch anderen Protokollen als dem SIP, also Message Services übers Internet, noch mal kurz erzählen. Also um 11:30 geht es weiter. Ja, ich glaube, ich mache dann wieder weiter, damit wir heute vielleicht ein bisschen früher fertig werden, auch als sonst. Also diese SDP-Informationen, die haben wir angeschaut, und dort war ja das Interessanteste dieser M-Bereich für uns, weil das am meisten nach Multimedia klingt, Audio, Video, Application. Und nochmal, der Zusammenhang ist ja, dieses SDP hängt an den SIP-Textnachrichten dran. Also oben steht zum Beispiel Invite und die Header-Information und dann eben wie diese Session, eine Beschreibung für die Session ist, ja eine Session Description. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Endgerät anspreche und sage, ich will eine Verbindung mit einer bestimmten Eigenschaft, zum Beispiel ich will eine Audioverbindung, dann muss ich natürlich an der Stelle die Medien beschreiben können. Und dafür gibt es dieses M-Element, das ist die Media Description, und das hat man vorher schon gesehen, das ist typischerweise Audio, Video oder Application, also vor allem interessieren uns natürlich Audio und Video. Also nochmal zu dem Bild vorher, dort gab es ja mehrere solche Beispiele hier, zum Beispiel Audio, dann eine Nummer, RTP, AVP, noch eine Nummer und dann kam es noch ein Attribut mit RTP-Map. Und das müssen wir jetzt nochmal verstehen. Also das ist der Medientyp, zum Beispiel Audio, das ist einfach. Und die Nummer, die dahinter kommt, ist eine Portnummer, was übrigens schon mal eins der Probleme natürlich mit dem ganzen SIP und der ganzen Architektur so ein bisschen andeutet, weil Portnummern zu vergeben für die Übertragung der Medien ist einerseits sehr elegant und entspricht der Architektur von vielen Systemen. Unix zum Beispiel geht das ganz schön. Andererseits sind Portnummern, die ja in den IP-Paketen drinstehen, oft ein Problem mit Firewalls, die bloß bestimmte Ports durchlassen, bei denen man gerade, um sicherzustellen, dass nicht irgendwelche unkontrollierbaren Anwendungen über den Netzzugang passieren, die Portnummern beschränkt. Das kann also schon mal ein Problem sein, aber auf jeden Fall vom Protokoll her wird hier die Portnummer angegeben und dann das Datentransportprotokoll. Und da ist das häufigste, das was wir uns auch schon angeschaut haben, nämlich das Real-Time Transport Protocol, RTP, und das AVP, das dahinter steht, steht für das Audio-Video-Profile, also eine bestimmte Untergruppe sozusagen von den Parametern, die das RTP zur Verfügung stellt. Und dann kommt noch eine Zahl, haben wir ja vorher gesehen, und das ist die Liste der verfügbaren Datenformate, also sprich der Codecs, die wir haben. Da steht hier 96 und das kann aber auch eine ganze Liste sein. Da habe ich gleich noch eine Folie dazu. Das heißt, dass da Ziffern stehen, ist ein bisschen irritierend. Dazu braucht man natürlich noch eine Liste, in der man diese Ziffern dekodiert. Und jede dieser Ziffern steht im Prinzip für einen bestimmten Codec. Den hätte man auch String kodieren können, aber es ist nun mal nicht so. Und dann haben wir auch vorher schon gesehen, dass zu so einer Media Description auch immer Attribute Descriptions kommen. Das heißt Codec Details. Das macht natürlich nur Sinn, wenn wir dann das zu einem bestimmten Medienbeschreibung dazu tun. Das heißt, das direkt, was direkt davor steht als M, das wird in dem A näher beschrieben. Und zum Beispiel das RTP-Map bezieht sich auf diesen RTP-Standard in dem Audio-Video-Profile und gibt dann sozusagen Details über den Codec an. Und das kann man jetzt konkreter sozusagen an einem Beispiel anschauen, dann versteht man auch, was das mit dem Map hier soll. Also das ist eine Medienbeschreibung für Audio über den Port 2410, RTP, AVP, und jetzt werden vier mögliche Alternativen angeboten. Das ist sozusagen durchaus ungewöhnlich im Vergleich zur normalen Telefonie. Ich habe es beim Telefongerät vorher schon angedeutet, dass so ein Endgerät typischerweise ein gewisses Arsenal an Codecs hat, die zur Verfügung stehen, und sich die Endgeräte natürlich einig werden müssen, darüber die miteinander kommunizieren, dass sie einen sozusagen gemeinsamen Standard finden. Und Sprache über RTP zu übertragen, dafür gibt es natürlich eine ganze Menge verschiedener Möglichkeiten, die zum Teil auch verschiedene Eigenschaften haben, also verschiedene Bandbreitenbedarf haben, verschiedene Qualitäten natürlich auch der Übertragung. Und hier werden vier angegeben, 0, 8, 3 und 4. Und das jeweils folgende RTP-Map-Statement, das beschreibt sozusagen, was diese Nummer, die dort oben steht, bedeutet. Und wenn Sie zurückschauen auf das Beispiel von vorher, ich blätter vielleicht auch nochmal zurück, dort, RTP-Map 96, dort haben Sie genau diese Erklärung sozusagen, was ist denn dieses 96 hier, ne? Das wird dort eben in VDVI 8001 sozusagen abgebildet. Und so ist es hier auch, hier werden aber alle vier abgebildet. Die 0 ist PCMU 8000, 8 ist PCMA 8000, 3 ist GSM 8000, 4 ist G723 8000. Das ist auch nicht so, dass diese Nummern völlig beliebig gewählt werden sollen. Die sollen, wie gesagt, nach einer vordefinierten, standardisierten Liste von RTP-Codecs definiert werden. Prinzipiell bestünde aber die Möglichkeit, dort natürlich einfach eigene Nummern, eigene Codec-Typen und so weiter anzugeben. Das Protokoll ist dann natürlich völlig flexibel. Aber da kann man jetzt auch nachschauen, was das eigentlich ist. PCMU, das U ist nicht ein U, sondern das steht für das, deutet das MÜ an. Das ist also PCM-Kodierung, Pulse Code Modulation, also ganz klassische einfach Abtastung mit einer bestimmten Bitbreite, und zwar allerdings mit dem Mu-Gesetz vorher komprimiert, das heißt, also Dynamik komprimiert, das heißt, dass die lauten und leisen Passagen des Signals aneinander angepasst werden, dass insbesondere der Sprachbereich eben angehoben wird und andere Bereiche abgeschwächt. Es ist ein Audio- und Clockrate, also Bitrate, Abtastrate ist es letztlich, 8000 Hertz. Und Channels ist natürlich auch noch wichtig, das ist ein Monokanal. Und das sind jetzt bloß welche, die, wir sind ja bei der Telefonie, die so für die Telefonie relevant sind. Natürlich sieht man jetzt schon, wenn man diese Tabelle anschaut, dass man hier sich natürlich MPEG Audio Level 3 vorstellen könnte, Layer 3. Ist auch Mediatype Audio, entsprechend höhere Bandbreiten und Stereo. Dann haben Sie eben die Verbindung von zum Beispiel für einen Radiokanal oder so. Also das war PCMU 8000. PCMA ist genau das gleiche, bloß das andere Gesetz, das man für die Anpassung der Dynamik, Lautstärke an Sprache benutzt. Dann kommt das nächste, GSM 8000, das ist kein Zufall, das ist genau der gleiche Codec, den man für Mobiltelefonie im GSM-Standard, also in dem derzeit verbreitetsten Mobiltelefonie-Standard benutzt. Also zum Beispiel unsere D-Netz, D1 und Vodafone-Netz und sowas, die benutzen den GSM-Codec. Dann haben wir noch was, G723 8000, das G723, da war auch auf der Liste dieser Codecs, die ich in der letzten Vorlesung so erwähnt hatte. Oder LPC ist dieser Linear Predictive Coding zum Beispiel, der kommt oben nicht vor, der wäre auch in der Liste. Das heißt, es ist einfach eine Aufzählung sozusagen der möglichen Codecs für Sprache. Und was jetzt so eine Invite-Nachricht enthält, ist quasi ein Menü von denkbaren Codecs, mit denen dieses Gerät sozusagen vernünftig arbeiten kann. Es muss natürlich entsprechend die Software da sein, die entsprechende Software-Realisierung dieses Algorithmus, um die Sprache dort eben zu kodieren und zu dekodieren. Wir haben es also mit so einem Verhandlungsmechanismus zu tun. Dadurch, dass ein ganzes Menü angegeben wird, ist es so, dass wir in diesem Verbindungsaufbau, in diesem Drei-Wege-Handshake, dass wir dort auch noch gleichzeitig sozusagen Entscheidungen treffen über die Medientypen. Das heißt, wenn der Partner A jetzt ein Invite schickt an den Partner B, sagt, ich will eine Verbindung mit dir aufnehmen, also eigentlich den Anruf im klassischen Sinn, dann wird damit eine Liste von unterstützten Codecs mitgeschickt und das ist zu verstehen als ein Angebot. Das ist das, was ich sozusagen gerne, was ich kann für die Verbindung. Und der Partner B, der hat natürlich selber eine Liste von Codecs und kann das Ganze entsprechend anschauen, also die Software, der User Agent von dem SIP-System. Und der kann nun Optionen daraus auswählen und die zurückschicken. Also sprich, er kann bestimmte weglassen und sagen, die unterstütze ich gar nicht. Und andere, die natürlich aus dieser Liste sind und die er selber unterstützen kann, die schickt er bei dem OK mit zurück. Also zum Beispiel habe ich sowas wie eine Offer Audio 2410 RTP AVP 0834 wie oben und die Answer enthält dann auch so ein M gleich Audio und so weiter Element, hat aber vielleicht einen anderen Port drin und sagt, ich kann nur 0 und 3 aus dieser Liste. Die Frage, welcher dann tatsächlich genommen wird, das lässt sich dann über das Acknowledge letztlich festlegen, beziehungsweise normalerweise ist das der erste, den die in dieser gemeinsamen Liste, weil die auch so eine gewisse Priorisierung sozusagen beschreiben kann, die Liste. Also was habe ich am liebsten? Das Ganze ist natürlich jetzt nicht bloß bei Audio, ne? Bei Audio war es jetzt ganz offensichtlich. Man kann sich das bei Video genauso vorstellen, da ist es gar kein Problem, geht genauso. Aber auch für ganz andere Dienste, also zum Beispiel für einen Chat, also einen reinen Textaustauschdienst, da, bei dem es ja auch eine Frage ist, will ich den Chat verschlüsseln, dass der über den Kanal nicht der Klartext geht, sondern verschlüsselt, und da muss ich dann auch sowas wie Codecs dazu haben. Und da gibt es auch, wenn man es gleich anschaut, verschiedene Protokolle, auch über die so ein Message Transfer passieren kann. Oder auch, wenn ich sowas wie File Transfer habe. Ich kann ja zum Beispiel eine Datei über FTP übertragen. Das heißt, da steht dann an der Stelle, wo wir jetzt hier RTP hatten, kann natürlich in dem Fall zum Beispiel stehen, ich unterstütze FTP und SFTP zum Beispiel für eine verschlüsselte Übertragung für Dateien. Und wenn der Empfänger eben auch SFTP unterstützt, dann sagt er zurück, okay, machen wir es über den verschlüsselten Weg. Wenn er kein SFTP kann, sagt er zum Beispiel, wir wollen nur ein ganz normales, klassisches FTP. Also das ist insofern was vom Konzept her ein bisschen anderes als in der Telefonie, dass wir diese Negotiation, diese Verhandlung haben, diese Aushandlung. Wenn man jetzt den gröberen Ablauf anschaut, bis jetzt war das ja bloß Verbindungsaufbau und natürlich Medienaushandlung, dann braucht man ein Element, das sind diese Proxy-Server, von denen ich auch schon gesprochen habe, dass also SIP-Server nicht unbedingt die Nachricht komplett selber verarbeiten und beantworten, sondern vielleicht weitergeben, also weiter Nachrichten an einen anderen SIP-Agenten schicken. Die sind für das Routing von Nachrichten zuständig und die treffen natürlich auch lokale Entscheidungen, an wen sie das weitergeben. Und das ist eigentlich der Baustein, mit dem man kompliziertere Signalisierungssequenzen wirklich aufbauen kann. Da kann man auch fein unterscheiden zwischen einem Stateless-Proxy-Server, der eigentlich relativ unintelligent ist und im Prinzip wie so eine Art Router funktioniert, der bloß Nachrichten weitergibt, keine Entscheidungen trifft. Das Interessante ist ein Stateful-Proxy-Server, der so einen Request zu einer lokalen Sitzung quasi assoziiert, einer Datenstruktur zu der Sitzung gehört und dann selber vielleicht Requests ausschickt, die Antworten von den Requests auswertet, abhängig davon vielleicht irgendwas weitermacht und der dann tatsächlich einen komplexeren Kommunikationsdienst realisieren kann. Also zum Beispiel irgendwie die Hinzunahme von einem Teilnehmer in einer Videokonferenz oder so, da kann man sowas gut brauchen. Ich habe ein Beispiel hier, das nennt sich Parallel Call Forking, ist was das in der klassischen Telefonie Sinn macht, aber genauso natürlich auch in Videotelefonie und zeigt, wie das Protokoll sozusagen benutzt werden kann, um wirklich Anwendungsszenarien zu unterstützen. Was ist das? Das ist im Prinzip die Realisierung von so einer Callcenter-Funktionalität, wobei die beteiligten Teilnehmer jetzt nicht unbedingt jetzt klassisch im Callcenter da in Reihe und Glied sitzen müssen mit ihren Headsets am Kopf, sondern vielleicht auch einfach bloß Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, die über eine gemeinsame Rufnummer erreichbar sind. Also stellen Sie sich vor, wir haben eine Kummer-Rufnummer für Medieninformatik-Studenten und dort soll, wenn die Rufnummer angerufen werden, sollen die Mitarbeiter bei uns irgendwie alle informiert werden und der Erste, der abhebt, der beantwortet die Frage und alle anderen brauchen dann natürlich nicht mehr abheben. Das heißt, die Logik ist die, es kommt ein Ruf an diese eine Rufnummer an und dann wollen wir ganz viele Terminals, die wir eben in der Liste irgendwo gespeichert haben, Telefone wollen wir ansprechen, dass bei denen überall klingelt. Deswegen ist es ein Parallel Call Forking. Und wenn der Erste von denen abgehoben hat, dann soll mit dem die Verbindung aufgebaut werden, alle anderen Anrufe, also klingenden Telefone, abgebrochen werden. Da gibt es natürlich alle möglichen anderen Dienstlogiken auch. Ich muss natürlich nicht Parallel Call Forking machen, ich kann das auch sequenziell machen, indem ich zuerst mal den ersten anrufe und warte, wenn der belegt ist oder nicht antwortet, dann nehme ich den zweiten auf der Liste, dann klingelt weniger, aber es dauert halt auch länger für den Anrufer. Also das ist jetzt wirklich eine Anwendungsentscheidung und deswegen sage ich ja, dass in diesem Proxy-Server sowas wie Dienstlogik tatsächlich drinsteht. Und genau dafür sind alle diese Sprachen, von denen die Rede war, diese Skriptsprachen in SIP, zum Beispiel die Call Processing Language, da um solche Dienstlogiken in dem SIP-Server zu realisieren. Jetzt schauen wir es uns von den Nachrichten her an. Also der User Agent A, das ist der Anrufer, also in dem Fall der Student, der diese Kummernummer anruft, der macht also ein Invite letztlich. Das Invite geht aber an einen SIP-Proxy, also nicht direkt an ein Endgerät. Und die Adresse kommt sozusagen bei diesem Proxy raus. Der Proxy hat auch Zugriff auf Location Server, das heißt, er hat Zugriff auf eine Datenbank, in der letztlich die Kommunikationsteilnehmer gespeichert sind, die jetzt zu verstehen sind unter dieser oder zu benachrichtigen sind unter dieser Nummer. Das heißt, hier ist also eine Adresse drin und der Location Server gibt die Information, dass unter dieser Adresse die User Agents B und C diejenigen sind, die man benachrichtigen muss. Es ist natürlich so, dass der Proxy-Server zuerst mal dem User Agent A sagt, trying, also ich bin jetzt dabei, irgendwas aufzubauen. dann holt er sich die Information vom Location Server und weiß jetzt, also B und C sind die beiden, die ich anrufen muss. Dann macht also dieser Proxy tatsächlich einen Invite an den User Agent B, der lässt also dort das Telefon klingeln. Wenn es funktioniert, dass dort ein 180 Ringing zurückkommt, dass das Telefon dort klingelt, dann gebe ich dieses 180 Ringing auch zurück an den Anrufer, dass der weiß, also mindestens bei einem wird jetzt mal tatsächlich versucht, jemand zu erreichen. Ich werde aber damit nicht aufhören. Ich werde den C, aber Parallel Call Forking, das heißt, ich will den C auch noch einladen. Das heißt, ich schicke einen Invite an den C. Da kommt auch ein Ringing zurück. Und dann ist es Geschmackssache, ob man das 180 Ringing jetzt wieder zurückgibt an den A, kann man aber machen. Und was der User Agent A dann damit macht, ist eigentlich bloß einerseits redundante Information, andererseits könnte er sogar auf die Art rauskriegen, dass jetzt schon zwei sozusagen gleichzeitig benachrichtigt werden. Okay, jetzt nehmen wir an, dass der C der Schnellere ist. Bei B klingelt das Telefon, bei C auch. Und C hebt ab, nimmt den Kommunikationswunsch entgegen. Das heißt, im Protokoll, er schickt den 200 OK an den Proxy-Server. Und der Proxy-Server schickt dann natürlich das 200 OK an den User Agent A, der hoffentlich dann ein Acknowledge schickt, also den Ruf annimmt. Und dann kann man auch ein Acknowledge an den C schicken, damit wird der Nutzkanal zwischen A und C aufgebaut. Das heißt, A und C sprechen miteinander am Sprachkanal. Wie die technische Abwicklung geht, welcher Codec benutzt wird, ist natürlich genauso wie vorher, weil das Invite und OK und Acknowledge wird dann ausgehandelt, welches Format da benutzt wird. Und was wir natürlich auch machen müssen, sobald wir einen Partner gefunden haben, der die Verbindung annimmt, ist, dass wir hier sofort, ohne erst zu warten auf das Acknowledge, dem Partner B sagen, dieser Ruf wird nicht mehr benötigt, dieser Verbindungsaufbau ist nicht mehr gebraucht. Also ein Cancel dahin schicken, das heißt, dann hört da das Telefonklingeln auf. Wenn ich jetzt mal von Telefon und Klingeln spreche, muss das natürlich bei Weitem nicht so sein, aber ich glaube, nachdem alle irgendwie Erfahrungen mit Skype haben, wenn sie das wissen, dass das genauso halt irgendwie bloß ein Symbol sein kann, das irgendwo auf dem Bildschirm blinkt oder ähnliches. Oder natürlich auch das auf einem PC, das simulierte Rufsignal. Wie auch immer dann letztlich die Software ausschaut, die das User Interface macht. Das muss nicht ein klassisches Telefon sein, es muss auch nicht eine Emulation von einem Telefon sein. Es kann eine ganz andere Software sein, die das macht. Aber letztlich sind sozusagen die Abläufe dahinter sind so, wie man es im Telefonnetz kennt. Das Schöne ist, dass alle diese Kommunikationen, von denen jetzt hier die Rede ist, dass die eben über IP und TCP und ein HTTP-ähnliches Protokoll abläuft und dass auch der Nutzkanal, der aufgebaut wird, eben über RTP aufgebaut wird. Das heißt, es ist alles komplett in der Welt der Internetstandards drin. Ich habe so, ja? Ja, das ist eigentlich eine Frage der Dienstlogik. Also im gewissen Sinn ist das so ein Risiko. Ja. Es könnte ja sein, dass das Acknowledge nicht kommt. Andererseits, wenn das Acknowledge nicht kommt, dann werde ich auch dem C irgendwie einen Cancel schicken müssen, aber ich werde auf jeden Fall die Verbindung zum B nicht mehr aufbauen müssen. Weil das ist ja, der A hat ja dann irgendwie abgebrochen, dem hat es zu lange gedauert oder sonst was, einen Hörer auf die Gabel geschmissen. Und dann war es auch nicht verkehrt, dem B das Cancel zu schicken. Also insofern ist das, glaube ich, schon richtig. Aber das ist eigentlich die Frage, die jetzt derjenige, der diese Dienstlogik entwirft, sich überlegen muss. Also da haben Sie völlig recht, da ist so eine Entwurfsentscheidung. Also man könnte sich gut vorstellen, dass man das Cancel vielleicht sicherheitshalber erst nachher schickt. Wer denkt man? Aber wie gesagt, in dem Fall kann man es schon begründen. Ja, ich habe vorher so viel von den 800er Nummern gesagt, das ist jetzt mehr ein Beispiel von der 700er Nummer, die, glaube ich, relativ wenig bekannt sind. Das ist also eine persönliche Nummer, wo ich sagen kann, unter der bin ich erreichbar. Sowas bieten Telekommunikationsnetzprovider an, die Telekom und ihre Konkurrenten. Das heißt, ich habe eine Telefonnummer und egal, ob ich jetzt auf dem Handy oder zu Hause oder irgendwo anders zu Besuch bin, ich kümmere mich darum selber, dass unter dieser Nummer sozusagen, dass ich erreichbar bin. Und dafür gibt es ein Dienstprogramm sozusagen, ähnlich wie ich vorher gerade gesagt habe, so ein komplexer Kommunikationsdienst, da steckt eine Service-Logik, eine Dienstlogik dahinter. Und die könnte zum Beispiel so ausschauen, ohne das jetzt dann als Protokoll nochmal darzustellen, weil das ist ja im Wesentlichen eigentlich eine lokale Entscheidung. Zum Beispiel Montag, Freitag von 8 bis 18 Uhr, so zu normalen Geschäftszeiten irgendwie. Schauen wir mal, ob der Laptop online ist, weil wir ja die Möglichkeit haben, bestimmte Adressen von Geräten abzufragen, ob die online sind. Wenn ja, dann legen wir den Ruf dorthin. Wenn nicht, dann probieren wir zuerst mal das Mobiltelefon. Wenn nicht, dann probieren wir, ob der Desktop aktiv ist. Und sonst probieren wir mal die Bürotelefonnummer, vielleicht mit einer Zeitbeschränkung, wie lange wir es klingeln lassen. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann schicken wir eine Nachricht an die E-Mail-Adresse, dass jemand versucht hat anzurufen und die entsprechenden Parameter, wenn wir die Rufnummer wissen, vielleicht die mit dazu. Das heißt, so ein Dienstlogikprogramm ist mit dem SIP ohne weiteres realisierbar, weil wir eben die Möglichkeit haben, in Software die verschiedenen Kommunikationspartner anzusprechen und dann darauf zu reagieren. Das wäre also ein Zusammenspiel quasi von einerseits diesen Protokollen, die uns die Möglichkeit geben, überhaupt abzufragen, ist denn was online, hat reagiert der auf einen Anruf und so weiter. Andererseits aber natürlich irgendwie auch einem User-Interface, mit dem ich sowas bestimmen und beschreiben kann. Das heißt, es wäre so vorstellbar, dass das irgendeine App oder was weiß ich, eine Webanwendung oder sowas ist, in der ich tatsächlich solche Dienstlogiken, wie ich sie haben will, für mich persönlich zusammenstellen. Vielleicht will ich unter dieser Nummer grundsätzlich außerhalb, also nach 6 und vor 8 und am Wochenende, dass diese Prozedur nicht gestartet wird und vielleicht bloß eine E-Mail geschickt wird, vielleicht noch eine SMS dazu. Also alle diese privat konfigurierbaren Diensteigenschaften werden eigentlich dadurch erst so richtig schön möglich gemacht, dass wir eben ja, sozusagen ein API haben, über das wir auf die Dienste wie den Verbindungsaufbau, Abfrage von Online-Status und so weiter zugreifen können. Das Ganze ist so ähnlich wie das intelligente Netz im traditionellen Telefonnetz, aber wenn man es über SIP realisiert, ist es so, dass es sozusagen an den Rändern des Telefonnetzes sitzt, was den Herstellern von Telefonnetz-Equipment, von Vermittlungsstellen zwar Kopfzerbrechen bereitet, aber es ist eben wirklich so, dass das dann eben die dezentralen Einheiten, also der SIP-Proxy-Server wirklich abwickelt und die Signalisierung eben wirklich über das IP-Protokoll durch das Netz durchsaust, anders als jetzt zum Beispiel die 700er-Nummer, die es tatsächlich gibt von der Telekom, bei der das tatsächlich über das intelligente Netz realisiert wird, das heißt über eine Funktion, die in den Vermittlungsstellen der tatsächlichen Vermittlungstechnik des Telefonnetzes abgewickelt wird. Das wäre ein Beispiel noch für einen mobilen Benutzer, wobei, wie gesagt, mit der Mobilität das so eine Sache ist. Mobilität und IP ist was, das nicht ganz so unterstützt wird in der Regel, wie sich die Ingenieure eigentlich mehr vorgestellt haben, weil es so ist, dass die Leute eben dann in irgendein Netz von irgendeinem anderen Internet-Service-Provider sich einbuchen und dort eine temporäre IP-Adresse kriegen. Aber man kann ja sich vorstellen, dass nun eine symbolische Adresse, die jetzt in diesem SIP-Kommunikationsnetz sozusagen da ist, dass die dann eben mit den tatsächlichen physischen IP-Adressen assoziiert wird und dafür eine Registrierung notwendig ist. Das heißt, ich muss zunächst mal, um erreichbar zu sein, meine Adresse mit dem SIP-Server registrieren, der zum Beispiel jetzt auch Online-Statusinformationen rauskriegt. Dazu muss er irgendwie sowas wie einen Ping an mich schicken können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dort, wo ich zuerst mal bin, zum Beispiel zu Hause in meinem WLAN, mit meinem Laptop mich ausbuche, dann muss ich natürlich auch wieder dem SIP-Server sagen, er muss deregistriert werden, was natürlich irgendwie automatisch passiert. In dem Moment, wo ich, was weiß ich, den Laptop in Ruhezustand versetze. Und wenn ich jetzt, sagen wir, in einem Hotel irgendwo ankomme und mich dort über irgendein lokales Netz wieder anbinde, dann muss mein System natürlich sich entsprechend registrieren und möglicherweise auch bei einem anderen SIP-Server sich dann entsprechend registrieren, mit dem die Dienste angeboten werden. Also das sind zunächst mal Funktionen, die zunächst mal auch über das SIP unterstützt werden, aber wie gesagt nicht so ganz offensichtlich in allen Fällen sind, wie die Mobilität tatsächlich gehandhabt wird. Aber von der Funktionalität ist es drin. Wenn man bei mobil ist, sollte man vielleicht noch auf eine Sache hinweisen, dass SIP auch viel mit dem UMTS zu tun hat. Also UMTS ist ja der Standard für mobile Telefonnetze. Heißt auch IMT 2000. Also da spricht man typischerweise von der dritten Generation 3G. Also inzwischen arbeitet man 4G und ein beschleunigtes 3G nennt man auch mal 3,5G. Das erste war das analoge Mobiltelefonnetz, das zweite Generation war das GSM, was also irgendwie das ist, was heutzutage die Standard-Handys unterstützen, so D1 und Vodafone und E-Plus und so weiter, das ist alles GSM. Aber die gleichen Netzbetreiber bieten eben auch das UMTS, die dritte Generation, schon an. Kennt man, wenn man so ein Telefon hat, dass der immer hin und her schaltet, wenn UMTS hat, benutzt das. Und das ist insofern interessant, als das ein internationaler Standard ist. Also wenn man mit einem Handy in die USA gefahren ist, der alten Generation, wird gemerkt haben, dass die einen ganz anderen Mobiltelefonstandard haben und viele der Netzbetreiber gar nicht benutzbar sind. Bestimmte sind benutzbar, weil die nämlich GSM benutzen. Zum Beispiel auch wieder die Telekom. Und UMTS ist aber insofern anders, als diese dritte Generation tatsächlich ein weltweiter Standard ist. Und wie gesagt, das ist inzwischen eigentlich weltweit ziemlich etabliert. Ist ein großes System, das auch ganz viele verschiedene Skalierungen hat, von ganz kleinen Zellen bis hin zu ganz großen Einheiten. Und das wird oder wurde, muss man sagen, es ist jetzt langsam am Ende seiner Entwicklung angekommen, in Schritten spezifiziert. Specification Releases, es sind bis jetzt 8 bekannt gegeben worden. Und wenn man die durchschaut, dann stellt man fest, dass im UMTS Release 4 und dann anschließend im 5 ein Mobile Multimedia System definiert wird und das auf einem IP-basierten Kernnetz aufsetzt. Und es ist tatsächlich so, dass auch im Up-Release 4 eine Unterscheidung zwischen Call-Control und Bearer-Control gemacht wird, also das Wegebereitstellung und Rufsignalisierung. Und dass seit Release 5 die Rufsignalisierung als Bestandteil dieses sogenannten IMS, des Internet Multimedia Systems, Subsystems über SIP passiert. Das heißt, dass in dem Moment, wo Sie in die neueren Installationen von dem UMTS gehen, tatsächlich die Rufsignalisierung in den Mobiltelefonnetzen über SIP und damit über IP geht. Also das ist auch wieder mal bloß ein Beleg dafür, dass das also keine Randtechnologie ist, sondern wirklich anfängt, alle Telekommunikationsnetze sozusagen einzubeziehen. Vielleicht nochmal mit Alternativen zu dem SIP. Also ich habe vorher schon gesagt, das gute alte H32 323 und Konsorten gibt es, Skype, also proprietäre Ansätze gibt es. Es gibt noch was Spezielles, was ich vielleicht noch, was man nicht so richtig einordnen kann, aber was ich am Schluss noch erwähnen will, das ist auch nicht in dem Sinn proprietär, weil es eine Open-Source-Entwicklung ist. Es gibt natürlich Voice-over-IP-Implementierungen im Open-Source-Bereich. Die bekannteste ist Asterisk. Das ist also ein System, mit der ich ein PC, hoffentlich ein PC, der an dem sonst nicht so viel gearbeitet wird, zu einem Gateway ausbauen kann, der letztlich alle Funktionen von einer privaten Nebenstellenanlage übernimmt, wenn ich meine Telefone anschließen kann. Den schließe ich ans öffentliche Telefonnetz an und der ist dann quasi automatisch irgendwie dann so ein Gateway zwischen dem Internet und dem Telefonnetz. Das kann ich einfach mit Hausmitteln buchstäblich bauen, mit dieser Asterisk-Software. Und die haben ein Asterisk Inter-Exchange-Protokoll, was eigentlich dann die gleichen Funktionen wie so ein SIP-Gateway ins Telefonnetz übernehmen kann oder auch die Skype-Out-Funktionalität ist damit vergleichbar. Das ist jetzt was Komisches. Dieses IAX ist kein Standard, deswegen habe ich jetzt auch nicht viel darüber gesagt. Das ist was, aber trotzdem was, das offen ist und bekannt, was in diesem Community-Prozess entstanden ist. Aber es kann durchaus auch eine Alternative in manchen Fällen sein zu SIP. Also wenn man jetzt sozusagen eine ganze Bandbreite sehen will von möglichen Wegen, um zum Beispiel ins Telefonnetz Verbindungen aufzubauen, dann darf man das nicht ganz vergessen. Es hat auch diverse Vorteile. Also insbesondere sind die Nachrichten deutlich kürzer, weil das SIP ist ja typisch so wie HTML und Webanwendungen viel Text, der da übertragen wird. Das ist nicht character-coded, sondern binär kodiert. und es arbeitet viel besser mit dem NAT zusammen. Und vor allem, ganz wichtige Sache, es wird eine Portnummer sozusagen nur benutzt. Während man bei dem SIP gesehen hat, da wird ja die Portnummer dynamisch von den Partnern vereinbart. Das heißt, wenn ich das IAX habe, dann kann ich eine Portnummer mit meiner Firewall vereinbaren, mit dem Administrator der Firewall und sagen, die soll durchgelassen werden und habe dann eine Chance, das auch in Unternehmensnetzen zum Beispiel vernünftig realisieren zu können, wo das SIP also durchaus noch eben wegen dieser Portnummer-Problematik nicht ganz so einfach ist. Also bloß um das nochmal zu relativieren ein bisschen, das SIP ist mit Sicherheit das Interessanteste und Dominierende in dem Bereich, aber es gibt schon auch Alternativen. Jetzt haben wir schon ein ganzes Spektrum von Alternativen. So, jetzt noch ein Thema, das auch mit Signalisierung zu tun hat, vielleicht nicht ganz so multimedia-mäßig ist, also vorher hat man Audio und Video, das ist ein ganz einfacher Medientyp, aber trotzdem, was ist das wirklich im Alltag von Web 2.0-Anwendungen, von kollaborierenden Benutzern übers Internet, einfach eine wichtige Rolle spielt, nämlich Instant Messaging. Das kann man sich jetzt darüber streiten, natürlich, ob das Multimedia ist. Es ist also ein Medium, das aber sehr häufig mit anderen Medien kombiniert wird. Also wenn Sie an Skype zum Beispiel denken, da haben Sie auch eine Audio-Video-Konferenz und dazu einen Chat, in dem Textnachrichten ausgetauscht werden, was extrem hilfreich ist, zum Beispiel, jedenfalls in meiner Erfahrung, wenn irgendwelche Probleme mit Audio auftreten oder Video, dass man dann per Text sich, nachdem das sehr robust ist, irgendwie nochmal verständigen kann. Hat also sehr oft wirklich eine sehr gute ergänzende Funktion. Ja, und nachdem wir jetzt so in den Signalisierungsprotokollen drin sind, passt das irgendwie ganz gut an der Stelle rein. Was es ist, ist klar, also Austausch von Textinformationen zwischen Clients, die über das Netz verbunden sind, in Realzeit, normalerweise verbunden mit Präsenzinformation, das heißt, ich weiß, ob der Client online ist oder nicht, also der klassische Chat über das Internet. Das ist im Prinzip computerbasiert, weil es daher sich verbreitet hat, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, natürlich so einen Chat auch auf anderen Geräten zu haben, also natürlich kann man einen Chat auch über irgendwie, man hat es ja heutzutage schon mit einem Mobiltelefon oder einem iPod oder iPad oder sowas abwickeln. Also das muss nicht unbedingt ein Computer sein. Geschichtlich gibt es das schon, ehrlich gesagt, ewig. Also das gechattet haben wir als Studenten in dem Sinn auch schon. Da gab es auf den Unix-Systemen gab es einen Talk-Befehl, der genau das gemacht hat. Das ist auch schon seit langer Zeit kommerziell, also ICQ gibt es seit 96, AOL Instant Messenger ist einer, der insbesondere in den USA enorme Verbreitung gefunden hat, seit 97, also das ist inzwischen für Technologien im Internetbereich schon ganz schön abgelagert. Was ein bisschen ärgerlich daran ist und war, ist, dass es ganz viele Systeme gab von verschiedenen Herstellern und ja, zum Teil auch großen Firmen dabei, zum Beispiel Microsoft und Yahoo, die aber alle ihre eigenen inkompatiblen Systeme gemacht haben. Das heißt, wenn ich mit einem Partner Kontakt aufnehmen will, dann ist es irgendwie ärgerlich, wenn ich irgendwie unter AOL bin und er unter MSN, dann kommt man nicht miteinander kommunizieren. Das ist deutlich besser geworden seit ungefähr 2000. Das liegt eigentlich an einem Open-Source-Protokoll namens Jabber, der Jabber-Dämon, der dazu entwickelt wurde, der nun das Protokoll offengelegt hat und Schritt für Schritt haben auch die einzelnen Hersteller von Clients angefangen, sich an dieses offene Protokoll anzupassen. Beziehungsweise umgekehrt gibt es auch inzwischen Clients, die viele dieser Protokolle unterstützen, also Trillion zum Beispiel oder auch das iChat von Apple. Die können auch die proprietären Protokolle und dieses Jabber-Protokoll. Das Jabber-Protokoll ist inzwischen umgetauft und das werde ich gleich nochmal näher beschreiben in XMPP. Die Architektur ist in so einem Fall natürlich, dass es irgendwie ganz viele Klienten gibt, die miteinander, Clients, die miteinander kommunizieren. Es muss Server geben, die sowas wie die Präsenzinformationen wissen und verbreiten. Es kann im Prinzip netzbasiert realisiert werden, so ein Chat und Präsenzinformation, kann aber auch von den Endgeräten abgewickelt werden. Es kann auch zentralisiert oder dezentralisiert sein, also ein zentraler Server zum Beispiel wird von dem ICQ angenommen, der natürlich repliziert werden kann aus Sicherheitsgründen und dezentralisierte Server werden zum Beispiel von dem Jabber-Protokoll zumindest mit unterstützt, dass es nicht diese eine zentrale Stelle gibt, sondern dass die Serverfunktionalität verteilt ist auf mehrere Geräte. Ja, die Signalisierung, wie gesagt, ist insofern unerfreulich, als die Protokolle, die so existieren, verwendet werden, sehr oft proprietär sind, auf einen bestimmten Dienst von einem bestimmten Hersteller angebunden sind. Und die zwei Standards, die man da kennen müsste, sollte, wenn man nun nach Standards sucht, ist das eine Simple, das ich relativ knapplos abhandeln werde. Das ist jetzt SIP, eine Anwendung von SIP für Instant Messaging and Presence, also heißt dann Presence Leveraging Extensions. Das ist ein IETF-Standard natürlich. Die ganze SIP-Familie stammt vom IETF und ich habe ja gesagt, SIP ist auch in der Lage, Presence zu unterstützen, also die Information, ob jemand online ist oder nicht. Und mit dieser sogenannten Extension zu SIP kann ich also auch Nachrichten über SIP übertragen. Da gibt es eine ganze lange Liste von RFCs, die da eine Rolle spielen. Also wenn man das nachliest, mir ist dann irgendwie zu langweilig geworden, diese Nummern alle abzutippen. Die geht noch länger dahin, die Liste, das sind nur die wichtigsten. Und dann gibt es auch noch viele Drafts. Das sind also Erweiterungen vom SIP-Protokoll. Wie gesagt, da ist kein Multimedia gemeint, sondern wirklich nur Textnachrichten. Das ist also ein internationaler und stabiler Standard. Und der zweite ist das, was aus dem Jabber geworden ist, was interessanterweise inzwischen auch ein IETF-Standard ist. Also das hat sich in XMPP umgetauft. Es gibt eine Stiftung inzwischen, die das XMPP pflegt und eine Community, die da fleißig dran am Weiterentwickeln ist. Und es gibt eine ganze Serie auch von IETF-Requests for Comments, also die Standarddokumente der IETF, in denen das auch beschrieben ist. Das ist insofern immer noch nicht so ganz ideal, weil man schon wieder die Situation haben, dass mehrere Standards konkurrieren, aber immerhin sind es inzwischen offene Standards. Und man muss sagen, das XMPP scheint das zu sein, was derzeit so den größten Support hat. Also es gibt so Google Talk zum Beispiel, basiert auf XMPP, der Apple iChat unterstützt das. Oder eine Sache, die möglicherweise wenn man die Verbreitung anschaut, den Durchbruch bringen könnte, ist, dass es das Facebook-Chat-Interface über XMPP geht. Also jetzt gerade erst im letzten Jahr, Herbst letzten Jahres, festgelegt worden und bereitgestellt worden. Wohlgemerkt, das ist nicht der Facebook-interne Chat, der ist irgendwie proprietär realisiert, sondern das ist das Facebook-Chat-Interface nach außen. Also wenn ich Partner, die nicht in Facebook sind, sozusagen in den Chat mit einbeziehen will, dafür gibt es ein Interface und diese Partner, bei denen wird das auf der Basis von XMPP abgewickelt. Was also ein Indiz dafür ist, dass das XMPP vielleicht ein Protokoll ist, mit dem man sich irgendwie befassen kann, soll, muss. Ich stelle beide ganz kurz vor, das XMPP vielleicht ein kleines Stückchen genauer als das Simple. Ja, das Simple ist also das erste von den beiden. Das ist, wie gesagt, SIP-basiert. Darum passt es sehr gut zu dem, was wir vorher angeschaut haben. Und dementsprechend ist es auch so, dass die Nachrichten genauso ausschauen wie vorher. Da ist bloß ein weiteres Element, ein weiteres Kommando sozusagen dazugekommen, eine Nachricht namens Message. Und die ist auch extrem einfach, weil wir den normalen Kopf haben für eine SIP-Nachricht, also Message, und dann kommt Benutzerprotokoll und so weiter. Die ganzen administrativen Einträge wie die Call-ID oder die Sequenznummer. Interessant ist der Content-Type und der ist in dem Fall einfach Text Plain und Content Length noch dazu, also wie lang ist es und der Text kommt, der Nachricht kommt einfach unten als Text dran. Also sehr, sehr, sehr simpel, darum heißt es vielleicht auch simpel. Und das bedeutet, ich schicke also eine Nachricht an den User 2 und das ist also, dass da F1 steht, das soll also nur sozusagen darauf verweisen, dass das, was an der Nachricht hinten dran hängt, eben wirklich oder wie die Nachricht ausschaut, hier beschrieben ist. Ja, und der Proxy gibt die Message weiter an den User 2, der sagt, wenn er es bekommen hat, okay zurück und der Sender kriegt ein okay zurück. Oder wenn ich jetzt die Presence angeben will, dann kann ich das auch über SIP abwickeln. Da gibt es einen Server, der die Präsenzinformation speichert. Es gibt einen Presence User Agent, das ist derjenige, der sagt, ich bin online, offline beschäftigt und so weiter. Und es gibt einen Watcher, das ist der interessiert ist, die Information angezeigt zu bekommen. Und der macht ein Subscribe, das wird ihm bestätigt. Und wenn er das Subscribe bestätigt hat, dann wird er Ihr kriegt da zunächst mal ein Notify, mit dem ihr den aktuellen Status der Präsenz dieses entsprechenden Partners kriegt. Und wenn der Partner seine Präsenz aktualisiert beim Server, dann wird aufgrund dieser Subscription eben ein neues Notify geschickt. Das heißt, ich kriege die aktualisierte Information. Und auch das geht ganz einfach über das SIP-Protokoll, in dem dort eben alle diese Nachrichten über SIP kodiert werden. Subscribe habe ich zum Beispiel hier ein bisschen mehr aufgeschrieben, wie das ungefähr ausschauen würde. Da wird zum Beispiel drinstehen Event Presence. Es wird Accept Application PEDF in XML-Format stehen. PEDF ist schon wieder so ein RFC und dort steht, das heißt Presence Indication Data Format, dem also die Präsenzinformation kodiert wird. Da steht der Kontakt, dem man Nachrichten schicken soll, wenn irgendwas zum Beispiel schief geht. Und es gibt ein Zeitlimit, für den diese Beobachtung überhaupt laufen soll, zum Beispiel. Also ein sehr einfacher IETF-Standard, der uns eigentlich alle diese Funktionalitäten liefert und voll mit dem SIP integriert ist, womit also vielleicht manche dieser Dinge von vorher, wo ich gesagt habe, wir schauen, ob jemand online ist und je nachdem reagieren wir, in so einer Service-Logik noch ein bisschen klarer werden. Ja, und die Konkurrenz dazu ist XMPP. Das ist insofern was ganz, also das ist das ehemalige Jabber-Protokoll, das ist das Logo von XMPP. Das ist insofern ganz interessant, als das eine ganz stark auf XML aufsetzt und irgendwie eine komplett andere Denkweise zunächst mal hat. Dort stellt man sich vor, dass die Partner, die so einen Kommunikationsstrom miteinander aufbauen, dass die eigentlich einen großen XML-Text schreiben. Das ist also alles in XML kodiert und das sind quasi zwei ineinander verschachtelte XML-Dateien von unendlicher Länge prinzipiell, wenn die unendlich lang, naja, ganz unendlich wird es nicht sein, aber nicht vorher bestimmter Länge. Wenn die miteinander sehr lang kommunizieren, kann das eben auch sehr lang sein. Und die natürlich in Stückchen übertragen wird, von jeweils semantischen zusammengehören und die nennt man XML Stanzas, also Strophen quasi. Die wichtigsten Elemente stehen hier, also das Ganze wird von einem Stream-Element eingeklammert und innerhalb eines Streams, der also eine Kommunikation zwischen zwei Partnern bedeutet, vorher muss also dieser Stream auch etabliert werden, die müssen Adressen gegenseitig ausgetauscht haben. Da gibt es im Wesentlichen diese Elemente, ein Presence-Element, wo ich also wie vorher die Präsenz austauschen kann und mit Show die Präsenz aktualisieren kann. Es gibt das, was uns am meisten interessiert, nämlich ein Message-Element, mit dem ich an den anderen Partner eine Nachricht schicken kann. Und es gibt ein IQ, das ist ein Info-Query-Element, in dem ich sozusagen eine Abfrage schicken kann über irgendeinen Status oder irgendwelche anderen Informationen. Das benutzt man relativ selten, das Wichtigste ist Presence und vor allem Message. Und dieses Beispiel, das klingt jetzt sehr klassisch, weil da Romeo und Julia aus Shakespeare drin vorkommen, das ist ein Text, der wörtlich aus dem RFC 3920 übernommen ist, auch bloß um in so die Angst vor diesen RFCs zu nehmen. So Standarddokumente habe ich ja oft erwähnt und wenn man sowas wie den MPEG-Standard oder so anschaut, das sind immer irgendwelche ganz dicken Bücher, in denen man total ersäuft. Diese RFCs, von denen gibt es zwar furchtbar viele, aber die einzelnen RFCs sind typischerweise sehr gut zu lesen, sind vielleicht irgendwie 10 Seiten lang oder so und enthalten in der Regel sehr plastische Beispiele auch. Also das ist nicht so, dass das irgendwie unlesbare, komplexe Dokumente wären. Das sind eben einzelne, sauber voneinander separierte Ideen, die auch so verpackt sind, dass man sie gut diskutieren kann. Und das ist jetzt aus dem RFC 3920 eben ein Beispiel für den Nachrichtenaustausch über XMPP. Da gibt es einen Client und einen Server. Und Sie sehen, hier wird, wo ein C davor steht und ein S, wird eben jeweils der Client oder der Server ist derjenige, der das schickt. Beide, der Client und der Server, fangen ihre Kommunikation damit an, dass sie eine XML-Datei anfangen, wobei der Client derjenige ist, der zunächst mal den Server schickt. Der schreibt also eine XML-Datei und sagt einen Stream und gibt nun im Wesentlichen die Kopfinformation für den Stream an, die aber eben unter anderem den Empfänger enthält, also toExample.com, über den das abgewickelt werden soll, also wo der Empfänger zunächst mal der Nachrichten ist. Und XML Namespace ist natürlich Jabber Client, das ist also das XMPP, das heißt immer noch nach Jabber. Und der Stream Namespace. Darum sieht man ja hier dann immer Elemente, die mit dem Stream, in dem Namespace-Stream vorkommen. Nee, sieht man nicht, kommen jetzt nicht vor, aber ja, dort unten zum Beispiel wieder das Stream selber. Also wir haben diese zwei Namespaces, Standard-Namespace ist XMPP und dann gibt es noch diesen Streams-Zusatz-Namespace. Ja, der Server, der macht das Gleiche, der schickt sozusagen das im Prinzip zurück und gibt eine Identität für den Stream. Da kann man auch noch Threads identifizieren und verschiedene andere Dinge machen, die uns jetzt nicht so wichtig sind. Das Wichtige ist, dass es ganz simple Messages gibt, also eine Nachricht from to. Und man sieht, dass der Empfänger ist ja, also der Client ist ja from Juliet, mit dem example.com und example.net sind ein bisschen irritierend hier. Die Nachricht kommt von einer Adresse, die identifiziert ist, dort oben in dem Dialogfunnel, das ist example.com, und wird an eine Adresse geschickt, die zuerst mal zu finden ist natürlich. Das sind die beiden Teilnehmer sozusagen und ja, die Sprache, in der diskutiert wird, ist Englisch. Und der Body ist ganz einfach englischer Text in dem Fall. Der wird noch nicht mehr mitgezählt, irgendwie so wie vorher, wo man gesagt hat, die Anzahl der Buchstaben, sondern es wird gesagt, Text abgeschlossen mit den XML-Tags. Ist insofern also eine recht verbose Angelegenheit. Also um die Nachricht zu übertragen, muss ich eben immer den Message-Kopf drumherum haben mit den beiden Kommunikationspartnern. Und muss nochmal expliziten Body haben, also in der Summe sind es einfach viele Characters, die sich da aufsummieren. Und wie gesagt, das alles, dieses ganze Message-Ding, das schickt der Client, das ist so eine Stanza, so eine Strophe in der Kommunikation, vielleicht deswegen auch so das literarische Beispiel. Und der Server, der schickt eben entsprechend die Antwort zurück und irgendwann werden die beiden ihren Kommunikationsfluss beenden. Dann ist der Stream wieder zu. Und das Ganze ist eigentlich, wenn man jetzt sozusagen die Zeilen mit C markiert sind, wenn man die rauskopiert, dann ist das eine geschlossene XML-Datei, die nach dem entsprechenden Definition, die von Jabber oder XMPP festgelegt wird, gültig ist. Und wenn man das von dem Server rausnimmt, genauso, die sind sozusagen nur ineinander verwoben, diese beiden XML-Dateien. Was als Konzept für eine Kommunikation natürlich auch wieder ganz elegant ist, muss man sagen. Ja, auch das XMPP ist jetzt nicht irgendwas Statisches, sondern es gibt einen großen Prozess, an dem XMPP weitergearbeitet wird, nennt sich dann auch schon wieder ein Protokoll, also ein Erweiterungsprozess und auch eine Stelle, die dafür zuständig ist, eine Person. Und weil es ganz verschiedene Erweiterungen gibt, es gibt den Standards Track, in dem sozusagen einfach bloß Definitionen weiter festgelegt werden, die tatsächlich überall vielleicht implementiert werden sollten. Es gibt ein Informational Extensions, wo man sagt, bestimmte Dinge sind vielleicht noch nicht klar, da werden mit Beispielen weiter ausgearbeitet oder beschrieben. Es gibt historische Extensions, das waren Versuche, dass jemand mal was in den Standards Tracks bringen wollte, aber das ist letztlich nicht angenommen worden, deswegen werden die historisch aber trotzdem aufgehoben. Es gibt unterhaltende oder humororientierte Extensions, die sind meistens am 1. April veröffentlicht worden. Also wenn man mal in dem Bereich lustige Protokolle lesen, Protokollbeschreibungen lesen will, dann kann man solche Sachen anschauen. Zum Beispiel in dem Poke, da geht's, das ist vielleicht gar nicht so abwegig inzwischen, da geht es darum, über die physische Präsenz festzustellen, ob der andere wirklich da ist. Also dann gibt es dann so Parameter wie DNA, die da mit einfließen. Es ist vielleicht nicht alles ganz lustig. Das Beispiel von Romeo und Julia wird auch aufgenommen, weil man dann die Nachricht bekommen kann vom System, dass der Partner gerade gestorben ist. Also, naja, auf jeden Fall, man sieht, es ist ein großer Prozess, an dem viele Leute mit Spaß einfach mitarbeiten und es ist eine Community auch. Also es ist nicht irgendwie eine, so eine Standardisierungsorganisation wie die ITU oder die ISO, sondern ein fließender und fortlaufend in Bewegung befindlicher Prozess. Na, es gibt noch die prozeduralen Extensions, das ist die Organisation eben wieder dieses Prozesses. So etwas Ähnliches kennen Sie vielleicht von Java, wo es auch so einen Erweiterungsprozess gibt, in dem immer wieder neue Ideen, Frameworks und so weiter zu Java vorgeschlagen werden. So ist es bei dem XMPP auch. Insofern ist das auch ein, sagen wir, ein nicht zu unterschätzender Kandidat, weil es einfach eine lebendige Entwicklung ist, eine lebendige Community und an vielen Stellen unterstützt wird. Das heißt, da ist die Welt schon ein bisschen einfacher geworden. Die Standards, die man jetzt für Messaging, Instant Messaging benutzen wird und treffen wird, sind die zwei, Simple und XMPP. Und diese vielen proprietären Standards, die es mal gab, die verlieren dementsprechend an Bedeutung. Gut, ich denke, dann bin ich für heute auch durch. Das war jetzt ein bisschen so eine Rechnernetze-Vorlesung vielleicht, das kann schon sein. Aber das ist mir auch ganz wichtig, dass man sozusagen diese ganze Bandbreite hat, dass die Vorlesung einerseits von Dingen, die interdisziplinär sind, was weiß ich, Rechte, die in die Juristerei so irgendwie reingeht, bis runter zu den Rechnernetzen, bis runter aber auch in die Softwareentwicklung an anderen Stellen mit so Sachen wie unseren PHP-Experimenten oder so geht. Es ist einfach sozusagen so ein Bindeglied zwischen verschiedenen Dingen, das, was wir hier in der Vorlesung anschauen. Gut, dann danke ich Ihnen für heute und wir treffen uns nächste Woche noch einmal. Das ist aber dann so eine zusammenfassende, abschließende, ausblickende Vorlesung. Und das ist dann auch der letzte Termin. Also dann gibt es keinen Termin mehr in dem Semester. Klausurtermin müssten Sie übers Web eigentlich kennen. Dankeschön.